Moin zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lütje Lage. Mein Name ist Dennis und weil es nie klug ist, alleine durch den Reichsforst zu reisen oder durch die dunklen Gassen von Havena zu streifen, bin ich nicht ganz alleine und habe natürlich wieder meinen Podcast-Kompagnon Olaf an meiner Seite. Hallo Olaf.
Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich lasse dich nicht alleine. Ich bin an deiner Seite.
Ja, du musst mal einen Flimflam-Funkel oder so machen.
Flimflam-Funkel, ja, genau. Ich bereite ihn schon mal vor.
Mach mal. Wir sind aber auch heute wieder nicht alleine hier, sondern haben unsere Runde auch wieder erweitert und freuen uns sehr, dass zum zweiten Teil heute auch wieder Lena Falkenhagen und Tom Finn bei uns sind. Hallo Lena und Tom, schön, dass ihr da seid.
Hallöchen.
Hallo.
Wir haben im ersten Teil ganz viel von eurem Werdegang erfahren, von eurer Verbindung zum Schwarzen Auge. Und heute wollen wir, und das haben wir im letzten Teil ja auch schon angekündigt, über euer gemeinsames Projekt sprechen, nämlich die Romanreihe Im Schatten Simjalas. Und da freuen wir uns sehr, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, obwohl ihr eigentlich ja schon am Schreiben seid, ganz fleißig, am dritten Band. Tom hat auch beim letzten Mal schon mal ein bisschen gespoilert und verraten, wie der dann wohl heißen mag. Ich meine irgendwas mit Brunnen oder so, um mich noch zu erinnern. Wer es noch mal wissen möchte, ersten Teil hören. Aber heute reden wir erstmal über die ersten beiden Bände und das sind Ruinen der Elfen und jetzt der aktuell gerade erschienene Bote der Finsternis. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch euch beiden, denn Band 2 ist jetzt erschienen und Band 1 ist schon in der zweiten Auflage. Also,
vielen Dank.
Kann man sagen, läuft schon richtig gut, oder?
Ja, das läuft super.
Hattet ihr das euch so erwartet auch, so erhofft?
Ach, man kann sich das immer besser vorstellen, aber wir freuen uns riesig darüber, dass die Fangemeinde, spezifisch die DSA-Fangemeinde, natürlich die Romane so gut annimmt. Und freuen uns auch umgekehrt über das Feedback von Leuten, die uns auf Instagram schreiben. Das lesen wir übrigens alles auf Mastodon oder auf Blue Sky oder auf Facebook schreiben zu den Romanen, die mit diesen Romanen tatsächlich zum ersten Mal nach Aventurien und damit auch ins Schwarze Auge hineinfinden und sagen, dass sie sich da willkommen fühlen und dass wir sie nicht mit einem DSA-Studium überfrachten.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, das ist natürlich für uns auch so eine Rückkehr, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wirklich die großen Projekte, was halt zu das Schwarze Auge, und das hat uns ja auch unser halbes Leben, also aktiv begleitet. Mhm. Und, oder 4/5 gewissermaßen ganz, ja.
Mhm. Ja, wir spielen und spielleiten ja auch selber immer noch. Also Tom hat, wie ein Vögelchen zwitscherte, neulich gerade ein altes DSA-Abenteuer von sich geleitet und ich bin theoretisch immer noch in meinem Jahrzehnt des Feuers. wir sind halt inzwischen über ganz liebe Grüße, falls Sie zuhören. Wir sind inzwischen ganz über Deutschland verstreut. Berlin, Paderborn, Bielefeld, die Eifel, Hamburg. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es sind inzwischen 2 Jahrzehnte des Feuers.
Ja. Super Klassiker, ja.
Ja. Ja, schön, ja. Ja, du hast es eben angesprochen, Tom. Es ist ja auch sowas wie eine Rückkehr, die ihr da begeht mit der Romanreihe, denn die basiert ja oder erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie genau und was da noch zugekommen ist und was nicht und so. Das wollen wir gerne nochmal besprechen, aber basiert ja auf einer Trilogie, einer Abenteuertrilogie, die ihr, ich glaube, Anfang der Nullerjahre ist die rausgekommen, zumindest damals für DSA 3, wenn ich das richtig recherchiert habe, Namenlose Dämmerung. Das wurde von dir geschrieben, Tom. Stein der Maler, von dir geschrieben, Lena. Und dann habt ihr zusammen den dritten Teil, Der Basiliskenkönig. Den Titel haben wir ja letztes Mal auch schon mal angerissen, geschrieben. Gemeinsam September 2001. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, war das sogar das letzte DSA-3-Abenteuer. Danach ging es weiter mit DSA-4-Abenteuern. Genau, es gab dann nochmal 2007 eine Neuauflage von Im Schatten Simjalas mit DSA-4-Regeln, dann alle Abenteuer in einem Band. Das wird ja bei DSA auch immer mal wieder gemacht, dass so die, ich sag mal, die, da erkennt man dann immer, okay, das ist eine wichtige Kampagne, die wird dann nochmal neu aufgelegt. Wird es denn das Abenteuer vielleicht auch nochmal für DSA 5 geben? Oder vielleicht dann sogar mal irgendwann für ein Virtual Tabletop, so wie Foundry zum Beispiel.
Tatsächlich ist dieses Jahr ist der grüne Band ist nochmal neu aufgelegt worden.
Oh,
ist aber tatsächlich noch zu den DSA-4-Regeln. Mhm. Aber ja, die Redaktion denkt drüber nach, dass das irgendwann vielleicht auch nochmal eine überarbeitete Version das halt rauskommen könnte. Vielleicht dann auch was halt mit den, ich könnte mal sagen, was halt, ich hätte schon Spaß dran, da noch ein paar Ergänzungen zu schreiben, oder wir hätten Spaß dran, was halt, wie man zum Beispiel auch dann Handlungselemente, die in den Romanen auftauchen, die nicht in den in der Originalkampagne enthalten sind, wie man die auch noch einführen kann.
Also, ja, das halte ich. Das klingt gut. Also das nochmal so ein bisschen wieder dann zurückzuführen in die Kampagne, damit man es auch am Spieltisch dann nochmal richtig erleben kann.
Ja. Ja, es geht so nicht mit allem, ne?
Ja, klar.
Tatsächlich, also mein Handlungsstrang am Anfang, so aus Torval rüber nach Havena, rüber nach Punin, der ist eher schwer zu integrieren, weil man quasi wie für mehrere inneraventurische Monate zwei verschiedene Heldengruppen führen würde. Mhm. Ne? Also da müsste man schon sich genau Gedanken drüber machen. Kann man dann aber auch weglassen. Oder falls, ne, so als Hintergrundgeschichte nehmen, falls jemand irgendwie jemanden aus Torval spielen möchte oder so.
Ah, das würden wir sehen. Ne?
Das müsste man gucken, aber.
Aber da würde durchaus auch mal, da habt ihr so einen losen Kontakt dann auch mal zur aktuellen Redaktion, die dann in dem Fall vielleicht auch mal nachfragen, so ob wir das.
Wir haben sogar einen sehr engen Kontakt zur Redaktion.
Ja. Sehr schön.
Wenn wir schreiben, wird der Kontakt immer enger.
Ja, das ist gut. Naja, das macht ja auch durchaus Sinn. Und jetzt gerade aktuell mit der Romanreihe, da wird das alles ja nochmal wieder aufgefrischt.
Ja.
Genau, das heißt auch, was halt, dass wir natürlich sogar ziemlich eng, auch mit Nico zum Beispiel, Nico Hochen, was halt jetzt in Verbindung stehen, der uns also wirklich, also wenn wir eine Frage stellen, zum Beispiel, ist das beispielsweise jetzt irgendwie noch aktuell und was halt wie, dann kommt morgen immer schon gleich die Antwort auch, also es ist ganz, ganz hervorragend. Mhm.
Das ist super, ja.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich einmal übernehmen und spreche erstmal am Anfang für alle, die jetzt uns zuhören, eine Spoilerwarnung aus. Also für den Fall, dass ihr, was ich mir nicht vorstellen kann, den ersten Band noch nicht gelesen haben solltet oder noch nicht ganz gelesen haben solltet, dann kommen jetzt möglicherweise ein paar Informationen, die euch das weitere Lesen vielleicht vorwegnehmen würden. Also solltet ihr da ein wenig dann skippen und erst wieder einschalten, wenn ihr das Buch endlich zu Ende gelesen habt.
Was natürlich morgen oder übermorgen der Fall sein wird.
Also ist ein Page-Turner, finde ich schon. Insofern, ja, aber sind auch ein paar Seiten. Also,
ja. Knapp über 500, glaube ich.
Ganz so dramatisch, glaube ich nicht, weil wir müssen uns ja sowieso darauf einstellen, dass ja viele die Kampagne auch kennen. Ja. So, also ich würde mal sagen, was halt ein Drittel bis die Hälfte ist zumindest so nach den Antworten oder Zuschriften, die wir bisher bekommen haben, daraus ist zu schließen, dass das Ex-Spieler gewissermaßen der Kampagne halt sind, die es jetzt genießen, das alles nochmal als Roman zu erleben.
Ja. Ja.
Und auch ja eine andere Version davon zu erleben. Ne? Also man muss ja tatsächlich so aus diesem eher ludologischen oder gamistischen Raum treten, wo man das für eine theoretische Heldengruppe, die willkürlich zusammengesetzt sein kann, schreibt und dann reinhebt in eine sehr konkrete Umsetzung, was für Helden haben wir da, was für eine Hintergrundgeschichte haben die, wie sind die eingebunden. Mhm. Und da haben wir uns natürlich maximal bemüht, Fäden zu verweben. Meine Figur Ivyn zum Beispiel, ne? Spoilerwarnung, ist angemessen gewesen, ist die Tochter von Beorn dem Blender, die Beorn war ja, ne, die Torvaler kennen ja so diesen Bund fürs Leben sowieso nicht so, aber trotz alledem gab es um ihre Geburt irgendwie, es war halt ein Seitensprung zu seiner normalen damaligen Partnerin / vielleicht Ehefrau, da widersprechen sich die Quellen auch ein bisschen, und hat dann, also da versuchen wir die Brücke zu schlagen zu den Phileasson-Abenteuern und der Phileasson-Kampagne von Bernard Hennen und Robert Corvus. Und dann die Leute aber mitzunehmen, also für die Leute, die die Brücke brauchen übrigens, ne? Also man kann die Romane auch vollständig alleinstehend lesen. Und wir brauchen aber diese Torvaler Kultur. Deswegen ist eine der Heldinnen eben eine Torvalerin, um auf den Hintergrund von Beon näher eingehen zu können. Ne? Also und so designt man dann im Endeffekt das Werk, das ursprünglich mal ein Abenteuer gewesen ist. Im Abenteuer hat man noch eine andere Möglichkeit, dann Hintergründe auch einzubinden. Und so bringt Eivind diese Figur, diesen Hintergrund eben ganz authentisch und organisch mit. Und es wird auch so ein bisschen beleuchtet, wo er herkommt als Antagonist. Der Baron der Blender. Ne? Ich glaube, da sage ich auch nicht zu viel.
Nee, sagst du nicht. Also ich würd's noch mal kurz vielleicht zusammenfassen für die, die den schon verschlungen haben, den Roman, und vielleicht noch mal abgeholt werden müssen. Also wir haben es mit zwei Geschichten zu tun, die nebeneinander erzählt werden. Wir haben einmal die Baronie Falkenwind am Rande des Reichsforstes. Da treffen wir auf Wohlfahrt von Rabenmund, die Scharlatanin Franja und den Halbelfen Lindion. Und eigentlich wollen die nur zu einem Fest, doch werden schon bald in finstere Intrigen des Namenlosen reingezogen und stoßen dann auch auf Spuren eben der sagenumwobenen Stadt Simjala, Elfenstadt Simjala. Parallel dazu haben wir dann Havena, da verschlägt es uns hin, dort begibt sich die Skaldin Eivind, haben wir eben schon von Lena gehört, die Tochter von Beon dem Blender, gemeinsam mit dessen alten Gefährten Leif Katlasson, den kennen auch die Leser der Phileasson-Kampagne noch ganz gut, auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater. Und in das Abenteuer wird zudem noch eine Wieke Precht hineingezogen, sehr spannende Figur, die mehr zu sein scheint als eine einfache Diebin. Also wir haben im ersten Band, ich habe das nochmal so ein bisschen zusammengefasst, wir haben Intrigen am Hofe, wir haben Kämpfe gegen die Diener des Namenlosen, Verrat unter Gefährten, Gletscherwürmer, Dunkelelfen, Beon den Blender oder Städtezerstörer, wie man möchte, eine sagenumwobene Elfenstadt, wir haben komplizierte, wenn nicht sogar sehr dramatische Familiengeschichten, märchenhafte Feengrotten mitten im Reichsforst und Pardona. Habe ich was vergessen?
Die Unterstadt von Havena hast du vergessen.
Ja, ja.
Die
Unterstadt von Havena. Das muss man tatsächlich auch mal hervorheben, weil das ist ja auch ein sehr wichtiges.
Schwarzes Auge habe ich vergessen.
Das stimmt. Ein schwarzes Auge war uns wichtig tatsächlich.
Echt? Ja, weil das war tatsächlich ein.
Also das war mir wichtig, weil ich Leute, die eben über die Romane zum Schwarzen Auge finden, gar nicht wissen, warum das Schwarze Auge Schwarze Auge heißt.
Ja, stimmt, ja.
Das mal vorkommen zu lassen, fand ich, wiederum, es ergab sich organisch im Rest der Handlung.
Ja, man kann also auch nicht behaupten, dass in euren Büchern nicht viel passieren würde, muss ich sagen. Also bis jetzt ist das schon sehr ereignisreich. Und
dass beispielsweise auch der Einbau von Beon, das war ja letztendlich auch eine logische Folge, weil Simjala ist mit Pardona verknüpft. Das ist eigentlich eine der Antagonistinnen des Schwarzen Auges. Ja. Und die tauchte halt damals, oder es wurde erstmals erwähnt, auch damals von Bernhard, die damals in der Phileasson-Saga, die Kampagne, die Anfang der 90er erschienen ist. Und der wurde dann später auch im Redaktionsschaffen angedichtet, dass die quasi zentral dafür verantwortlich war, Simjala zu verheeren. Mhm. So, und als wir dann dran gingen, die Kampagne zu entwickeln, damals schon, also vor 20 Jahren, da war es klar, wo ich sage, okay, die braucht logischerweise Helfershelfer. Und zu dem Zeitpunkt war, Lena, korrigier mich, 6 Jahre, 7 Jahre, was halt war, ist Beon der Blender damals verschwunden gewesen. Der ist damals am Ende der Phileasson-Saga einkassiert worden von ihr.
Eigentlich war es ursprünglich anders, wenn ich da reinspringen darf. Eigentlich war die Phileasson-Kampagne, also die Abenteuerserie, ja zu Ende. Und sie endete mit dem Kampf am Rabenpass, glaube ich. Und da hat sich Beon geopfert.
Genau, richtig.
Das heißt, er ist in die Schlacht gezogen, um Phileasson, also seinen Antagonisten in der Wettfahrt, um Aventurien den Rücken zu decken, hat sich geopfert, um ihnen Zeit zu erkaufen und musste an der Stelle eigentlich als tot gelten. Das hält in Aventurien ja selten lange. Also wenn nicht irgendwo explizit reingeschrieben worden ist, diese Figur wird hinterher nicht weiterverwendet, dann wird sie in der Regel nochmal ausgebuddelt. Und genau das haben wir für die Simjala-Kampagne getan.
Zeit, wenn ich das noch richtig erinnere, ist aber tatsächlich gewesen, dass zu dem Zeitpunkt schon gesetzt waren, was hat Beon ist in die Hände von Pardona geraten. Und ich glaube, das ist, vielleicht könnte es sein, dass es bei Firuns Atem irgendwie, glaube ich, schon...
Nein, Firuns Atem kam viel später, glaube ich. Das waren wir, Tom. Das waren wir. Das waren wir.
Pirons Arten war 97, da hatte ich ja mitgemacht. Und da war, glaube ich, schon gesetzt, was hat das Bier in der Blender, das halt nicht gestorben ist, sondern in die Hände von Padona geraten.
Wir also müssen das recherchieren.
Ja, recherchiert das mal. Das
ich habe auch den Eindruck, das müsst ihr vielleicht nochmal nachrecherchieren.
Wenn ihr das nicht wisst, also wir wissen
es erst recht nicht. Liebe Leute, es ist über 20 Jahre her.
Liebe Community, liebe DSA-Nerds da draußen, wie war es wirklich? Schreibt uns bitte. Tom und Lena wollen es auch wissen.
Ja, unbedingt.
Ja, jetzt ist mal meine Frage, wie entstand denn die Idee, die Semiala-Kampagne dann jetzt auch noch mal als Romanreihe aufzulegen oder zu schreiben und sie noch mal in Romanform zu präsentieren?
Thomas Schuld.
Ja, Thomas Schuld. Also tatsächlich.
Ja, erstmal so schön.
Erstmal die sind eigentlich zwei Sachen. Erstmal zur Rollenspielkampagne als solche. Die entstand eigentlich aufgrund von, ich sag mal, Fangemeckere irgendwie kurz vor 2000 rum. Die Borbard-Kampagne war gerade beendet. Und Fanpro hatte sich dann natürlich auch samt der Redaktion sehr auf Güldenland Myrano halt wie geschmissen. Und dann ging so in den damaligen Foren, ich erinnere mich noch, was halt das da wie ein Diskussionsthread auf winsalt.de war. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, dass ja, jetzt vergisst die Redaktion Aventurien, kaum ist Borbard abgefrühstückt, jetzt kümmert sich keiner mehr um Aventurien, da passiert nichts mehr. Und ich dachte, Leute, was ist denn das bitte für eine fantasielose Aussage? Ja, so natürlich gingen einige Kapazitäten, was halt nach Myrano, weil natürlich dann der Kontinent erstellt werden musste. So, und ich dachte, aber ja, jetzt ist kurz nachdem die Borbard-Box noch halt wieder auch draußen war, gesagt, es wird eigentlich Zeit, nochmal jetzt auch zu signalisieren, nee, Leute, das ist Blödsinn. So, und dann kam die Idee auf, es müsste eine aventurische Kampagne her, was Großes, was wirklich rein aventurische Themen bedient. So, und dazu zähle ich auch, und möglichst, also das hatte ich mir damals auch gesagt, keine Dämonen, weil die gab es dann in den Jahren vorher wirklich im Überfluss.
Ja.
So, und es müssten aventurische Themen sein. Und da lag wirklich nah an, was hat die Elfen endlich mal wieder groß zu thematisieren, weil das ist halt ein Volk, was es nur auf dem Kontinent Aventurien irgendwie gibt. So, und so war dann eigentlich so über die Legion, wo ich dachte, worauf hätte ich Bock? Weil ich hatte mir damals als erster viel Gedanken gemacht und war immer vollkommen fasziniert von Semiala, weil in der Elfenbox hatte damals der Hatmar die Elfen am Wickel, der Jörg, und das hat damals die Zwerge. Und er musste natürlich mit den Erfindungen von Bernhard aus der Verliersansage umgehen. Und Bernhard hatte ja zwei Elfenstädte quasi schon in der Kampagne auftauchen lassen in seiner. So, und dann ist aus diesen Hochelfenstädten, die es ja vorher im aventurischen Kosmos so noch nicht gab, und auch die ganze Hochelfenkultur, hat er ein elementares Konzept draus gemacht, und es wurden 6 Städte. Ist klar, damit auch weitere noch entdeckt werden konnten. Und das Faszinierende war, dass er Semiala mitten in den Reichsforst gepackt hat. Ich konnte es nicht glauben, dass normalerweise sind die Städte alle so ein bisschen so eher am Rande verteilt gewesen, wo man sich erwartet, aber das war wirklich zentral quasi im Mittelreich. Ich dachte, damals, als ich das als nur Leser oder als Fan einfach gelesen habe, dachte, oh, wie geil ist das denn? Und dann habe ich erstmal versucht zu eruieren, wie groß ist denn eigentlich der Reichsforst? Und sagt, meine Fresse, was ist das für ein Riesengebiet? Ja, so, und ja, natürlich kann da eine Elfenstadt verborgen liegen. So kam es, ja, und dann habe ich mir damals schon gedacht, also wenn das mal Thema wird, das möchte ich gerne als Spieler erleben. Und das hat natürlich keiner geschrieben, und dann war dann die nächste Folge, okay, dann müssen wir es halt selbst machen. So kam es generell erstmal zur Semiala-Kampagne, und im zweiten Schritt hat natürlich auch, und das hat ermöglicht, ganz zentral, dass Bernhard gelungen ist, die Felerson-Saga bei Heine halt wie unterzubringen. Da haben wir uns gedacht, also wenn das von Erfolg gekrönt ist, dann ist der nächste logische Schritt eigentlich, die Semiala-Saga auch noch irgendwie zu schreiben, weil man dort dann eigentlich das finale Schicksal gewissermaßen mitbekommt von einer der beiden Hauptfiguren. Und und das hat dann auch die Verlage überzeugt. Ja.
Ich habe es gerade nachgeschlagen auf dem Handy. Alle Produkte, also sowohl Firuns Atem wie Namenlose Dämmerung, sind 2000 erschienen. Zumindest sagt das die DSA-Wiki. Mhm. Nur muss man dazu rechnen, dass tatsächlich ja die Produkte eine Weile in der Entstehung brauchen. Je mehr Teilnehmende, je mehr AutorInnen, desto länger brauchen die natürlich, auch im Redigierprozess. Und ich erinnere mich, Tom, dass ich Stein der Marder parallel geschrieben habe, während Namenlose Dämmerung noch nicht veröffentlicht war, weil wir noch kleine Details reingeschmuggelt haben. Und ich bin ganz sicher, dass wir im Endeffekt Beorn wiederbelebt haben in der Kampagne und dass es dann darüber auch in die vielleicht in Firons Atem reingeschlichen ist.
Genau, das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Ich finde, das kann ruhig so sein.
Ja. Das finde ich auch.
Den Flock, den schlagen wir jetzt hier ein. So.
Genau.
So, bitte alle die Wiki auch dementsprechend jetzt anpassen. Ne?
Ja. So ist es, Lena hat gesagt. So.
Lena hat gesagt, ja, das ist...
Naja, also wie gesagt, das ist über 20 Jahre her und mein Gedächtnis. Je nun, wir schweigen darüber.
Ein Vierteljahr.
Und ja, du hast, Tom, du hast das gerade schon gesagt, also klar, Bernhard Hennen und Robert Corvus mit der Feliasson-Saga, die haben da natürlich, sag ich mal, vorgelegt und das war durchaus wahrscheinlich hilfreich. Aber trotzdem muss man dann ja sagen, okay, wir ziehen danach und der Verlag sagt auch, okay, das machen wir bei einem deutschen Rollenspiel. Das ist auch nicht ein Selbstläufer wahrscheinlich, oder? Muss man trotzdem ein bisschen drum kämpfen oder haben die sofort gesagt, klar, machen wir?
Im ganzen Gegenteil. Also tatsächlich, die Community ist auf jeden Fall für auch Belletristikverlage natürlich auch ein Argument. Ja, so.
Ja.
Tatsächlich leben wir oder schreiben wir gerade in Zeiten, wo es der High Fantasy, und dazu gehört das ja auch, was halt gar nicht so gut geht. Also dass wir, was die wirklich richtig gut verkäuflichen Titel ist, Romantasy, und zwar durchgängig. Es sei denn, du hast mal irgendwie so Ausreißer, wie vor einigen Jahren halt noch auch durch die Filme Game of Thrones, ja, oder wenn es zur Verfilmung kommt, zu Rat der Zeit, was halt, aber es sind eigentlich alles auch Sagas, was hat die auch schon etwas älter halt wie sind. So, und das heißt, wenn du mal dir so ein bisschen so die Verlagsvorschauen anguckst, was hat die zielen eigentlich eher auf eine jüngere weibliche Leserschaft ab und die ganz klassischen Titel, wie wir sie halt wir auch alle kennen und vielleicht auch noch mehr drauf stehen, was halt die sind eher so ein bisschen an den Rand gedrängt worden. So, und aber dann ist natürlich ist wahnsinnig hilfreich, und was halt du weißt, okay, wir haben also wirklich eine Community, die sehr aktiv ist, und wir haben wirklich viele Leute in Deutschland, was die das Schwarze Auge halt nicht kennen, die es immer noch spielen, mal gespielt haben, die gute Erinnerungen mit dran haben, was hat das sind natürlich auch Argumente, was halt die gar nicht so ohne waren.
Ja, und vor allem kommt hinzu, dass die Leute, die mal mit DSA angefangen haben, ich guck mal in unsere Videos hinein, alle unseren Alters sind. Also so 45 bis 60 oder so. Also eher, also in der fortgeschrittenen, nein, klingt blöd, ne? Also im besten Alter, wie wir es mal nennen. Besten Alter. Heißt aber auch im besten Alter mit Job, etabliert, mit Kindern im Zweifel, wenn sie welche wollen. Und das heißt wiederum, eigentlich haben sie gar keine Zeit mehr zum Rollenspiel oder sind längst draus hinausgewachsen, wie man so schön sagt. Wie man das macht, ist mir ja immer noch nicht ganz klar. Aber das heißt, dass die diesen Nostalgiefaktor haben. Sie haben einfach Freude daran, auch alleine in das Universum zurückzukehren. Mhm. Und das heißt, sich so ein Buch dazu kaufen zu können, das ist für die auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen Jugend, aber Twins schon und Rückkehr in die eigene Historie, in die eigene, diese eigene Zusatzwelt, die wir damals alle geteilt haben. Mhm. Und Tom und ich sind ja auch seit 20, 25 Jahren professionelle AutorInnen. Tom die ganze Zeit durchgehend, ich mal mehr, mal weniger. Und wir sind gut verknüpft in der Branche und ich sag mal, Pieper war sehr schnell sehr begeistert von der Serie und hat sie uns auch dann sofort abgekauft. Unsere Lektorin Katrin Dodenhoft ist ja auch Rollenspielerin und weiß also, ne, vielleicht nicht DSA, aber weiß halt zumindest, was sie hat daran, kennt die Szene auch. Und insofern konnten wir da ein, wie ich finde, rundum passendes Paket schnüren für uns alle Beteiligten. Und ganz, ganz hervorheben möchte ich übrigens noch die Cover, die extra für unsere Romane angefertigt werden, nach unseren Vorgaben. Mhm. Das heißt nicht immer, dass sie 150%ig den Inhalt abbilden müssen, finde ich gar nicht so wichtig, aber sie sollen den Spirit, den Geist und die Atmosphäre der Romane und der Abenteuerkampagne einfangen. Und das tun sie, wie ich finde, auf eine unfassbar famose Art und Weise. Also gerade das erste Cover wartet auf das dritte Cover. Es ist wunderschön.
Ja, die ersten beiden Cover sind schon wirklich, wirklich schön, kann ich auch bestätigen. Und ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass Autorinnen und Autoren da Einfluss drauf haben. Ne? Ja, also wir erinnern uns auch alle noch irgendwie an die Cover der 80er und 90er. Gerade im Fantasy-Bereich, da wurde halt irgendwas draufgehauen, egal ob das passt jetzt. Ne? Also insofern tatsächlich ist das schön, wenn man da.
Da wurden ja dann auch Werke von irgendwelchen englischen und amerikanischen Künstlern irgendwie gekauft und dann hat man geguckt, ja, okay, da haben wir jetzt für bezahlt, das sieht toll aus, das passt ungefähr, das zieht, ne? Also das ist optisch gut und das knallen wir dann aufs Cover und das, ich meine.
Das ist bei DSA-Abenteuern auch passiert übrigens.
Ja, vielleicht auch, ja, sicher.
Ja, der Seeoger ist da berühmt für. Der Seeoger ist ein Abenteuer von Uli Kiso. Und die einzige Connection, die, ja, er hat sich geopfert, muss man sagen. Die einzige Connection, die das Cover von der Seeoger mit dem Abenteuer hat, auf dem es draufprangt, ist, dass ein Bild in der Kneipe hängt, das genauso aussieht wie das Cover.
Na, immerhin.
Ja,
dann ist das, halt das Bild, ne? Und warum das aufs Cover kommt, dann ist nicht, aber egal.
Also im Jugendbuchbereich was halt, da werden tatsächlich auch noch mehr Cover tatsächlich auch gemacht, die so mehr auf Handlung halt gehen. Im Erwachsenenbuchbereich, was halt, da muss man tatsächlich mehr drum kämpfen. Das haben wir damals schon bei der Gezeitenwelt festgestellt, dass wir eigentlich gerne Cover gehabt hätten, die beispielsweise amerikanische Verlage vorgaben, ja, die also wirklich auch, wo man im Cover auch ansieht, das ist High Fantasy, ne, und das ist cool. Und das ist doch erst anfangs ein bisschen zögerlich gemacht worden und dann sind doch viele Cover, sagen wir mal, so ein bisschen von der Stange, wir erinnern uns an die Völkerromane, ja, die alle irgendwie ein Schwert, ein Schild oder irgendwas, was halt irgendwie drauf hatten und das hat sich dann natürlich irgendwie so weitergezogen, aber solche Cover sind natürlich relativ einfach auch irgendwie zu machen, aber sowas, was wir jetzt gerade erleben, das ist wirklich einzigartig.
Das ist großartig und es hilft eben auch dabei, glaube ich, dass sich die Romane auf dem Verkaufstisch nochmal hervorheben aus dem Einheitsbrei. Gerade hilft uns da, glaube ich, auch, was Tom eben sagte, dass nämlich die High Fantasy oder die Epic High Fantasy, wie wir ja mit den Romanen firmieren, gar nicht so dominant auf dem Markt ist. Das heißt, hier können wir quasi auch unsere eigene Nomenklatur erfinden, also unsere eigene Bildersprache auch wieder erfinden, weil gerade keinem Trend hinterher gehechtet werden muss. Und das ist also ganz in unserem Sinne.
Sehr schön. Gab's bei euch was beim Schreiben, was irgendwie knifflig war oder was überraschend rund lief?
Beides. Also tatsächlich knifflig ist natürlich immer die Handlung. Ja, also uns war natürlich von vornherein bewusst, das kann und darf nicht einfach nur eine stumpfe Nacherzählung der Abenteuerkampagne sein. Und was halt, weil wenn du ein Buch liest, was halt da doch noch mal auch Wert auf viele Dinge gelegt werden, Charakterentwicklung und so weiter und so fort, die auch Hintergründe und dergleichen, was halt, die du ja im Rollenspiel so gar nicht hast. Ja, also da jeder hat seine eigene Figur. Die Spieler sagen mir, wen spielt ihr? Und ich bin als Spielleiter eher gezwungen, das irgendwie auf diese bunte Truppe, was halt wie anzupassen, es sei denn, ich gebe ihnen vorher schon Vorgaben. So, und wir haben natürlich dann jetzt das Glück gehabt, dass wir uns unsere Figuren selbst ausdenken konnten und da sind wir natürlich Notwendigkeiten gefolgt. Also Lena hat das ja vorhin schon angesprochen, dadurch, dass wir zum Beispiel Bär und der Blender wie auftaucht, braucht man natürlich einen Anknüpfungspunkt, um das möglichst direkt und unmittelbar zu machen, so dass keiner jetzt gezwungen sieht, oh, ich muss jetzt die Filiasson-Saga gelesen haben, ja, und zwar als Notwendigkeit. Aber auch so, dass man sich überlegt hat, okay, was wollen wir zum Beispiel nicht, bestimmte Dinge, die wollen es nicht so einfach machen, wie zum Beispiel jetzt einen Magier in der Protagonistenschar zu haben, weil die können im Zweifel alles. Es ist eigentlich nur noch die Frage, was für eine Akademie man sich quasi halt die aussucht. Und dann hätte man sich ja theoretisch auch jetzt zum Beispiel irgendwie einen Magier aussuchen können, der jetzt genau die Voraussetzung erfüllt, was halt die diese Kampagne halt die benötigt. Und dann haben wir gesagt, nee, was aber wäre zum Beispiel mit einer Scharlatanin, ja, das ist, die ist immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber Illusionistin, das ist auch fürs Erzählen was halt die viel schöner. wir müssen nicht was halt wie sind gezwungen, was halt eine Formel nach der anderen irgendwie runterzubrechen und die dann erstmal zu erklären, weil die Bücher richten sich ja nicht nur an DSA-Spieler, sondern die sollen ja von allen Fantasy-Spielern wie Fantasy-Liebhabern gelesen werden können. So, und so sind wir quasi Figur für Figur durchgegangen, was brauchen wir, was wäre notwendig, wir haben aber auch Vorlieben gehabt, er hat gesagt, ah, wäre toll, wenn so und so eine Figur und was halt irgendwie auftaucht. Das war auch so, ja, auch wo wir auch länger zum Beispiel auch drüber gesprochen hatten, beispielsweise bei Wieke, der Hintergrund, den wir jetzt nicht wirklich enthüllen, aber das wird Leser und Spieler nicht überraschen, den Hintergrund, aber wir haben uns natürlich gefragt, okay, aber damit rechnen doch die Leser höchstwahrscheinlich, was halt wie, dass wir so eine Figur auch drin haben, brauchen wir das wirklich oder können wir es aufbrechen, indem wir vielleicht eine ganz andere Figur nehmen, aber dann doch entschieden haben, nee, das ist so schön, wie es halt ist, und so sind wir jeden Aspekt der Handlung durchgegangen und mussten auch so Sachen natürlich auch entscheiden, wer schreibt denn eigentlich was? Und da war auch klar, eigentlich ist es doch sehr logisch, was halt, dass jeder zum Beispiel das schreibt, was er auch in der Kampagne geschrieben hat. Ja, also vielleicht macht Lena erstmal weiter, aber das
war ja so. Also Wohlfahrt von Rabenmund zum Beispiel kam auch deswegen rein, weil wir wussten, dass im Verlauf der Kampagne beziehungsweise der Romanserie dann das Thema Familie eine große Rolle spielen würde. Und die Familie Rabenmund ist nun mal eine sehr traviergläubige Familie, die mit der Göttin der Familie assoziiert wird. Und genau, so hat sich dann dieses Mosaik zusammengesetzt. Das ist dann in der Regel der Teil, der besonders viel Spaß macht, weil man da wirklich mit großen Strichen noch ganz, ganz frei zeichnen kann und Dinge festlegen kann. Und davon macht man dann eben konkretere Sachen fest. Also knifflig. Ja, mein Finale in Punin von Band 2, die waren ein bisschen knifflig. Das ist einerseits, wer es schon gelesen hat, weiß, worauf ich anspiele, ist das sehr psychologisch. Da bin ich, glaube ich, so im Ping-Pong mit Tom. Man gibt sich dann ja auch Feedback und lässt sich helfen oder hilft sich gegenseitig mit Ideen. Bin ich da dreimal drüber gegangen, damit es dann wackelt, nicht mehr wackelt, sondern eben sitzt und rund ist. Und bei mir war es dann in Stein der Marder auch eher so eine Frage, was lasse ich weg? Ne? Das ist ja eigentlich ist es ja eine Recherchekampagne. Ich habe das Abenteuer so geschrieben, wie es ist, weil ich wahnsinnig spannend fand, mal ein tiefes Rechercheabenteuer zu schreiben, das wirklich diesen reichhaltigen Hintergrund mit der Mythologie und dem Götterhimmel und der ganzen, ne, es gibt ja kosmologische Modelle in Aventurien, auf die man zurückgreifen kann. Verschiedene Götter kommen in verschiedenen Pantheons vor. Da kann man mitspielen. Und diese Recherche, diese vielleicht manchmal ein bisschen philosophischen Diskussionen, die wollte ich in ein Abenteuer reinbringen. Und das so crunchy zusammenzufassen, sowas macht am Spieltisch nochmal was anderes, finde ich, und macht vielleicht auch mehr Spaß, weil man selber aktiv sein kann und in verschiedene Tempel gehen kann. Man kann verschiedene Meisterfiguren anbieten, etc. pp. Man kann unter den Spielern über den Quellen hocken und miteinander philosophieren. Also man ist da aktiver bei. Und in so einer Romanserie, da war es mir wichtig, diese Recherche wirklich auf ein Kapitel zusammenzudampfen, das im Hirsinnetempel stattfindet, wo die meisten Quellen dann auch vorliegen, damit das nicht sich so ewig zieht wie Kaugummi. Ne? Und das ist ein schwieriges Kapitel auch gewesen. Wie präsentieren wir diese Informationen? Welche Informationen präsentieren wir hier? Also da ist es eher so ein bisschen, ne, wir sind jetzt ja im Mittelteil der Serie. Und der Mittelteil ist, finde ich persönlich, Tom kann ja gleich sagen, was er schwieriger findet, immer eine der Herausforderungen, weil da muss man sehr genau darauf achten, dass diese Gedankenwelt und die Motivation und die Logik der Handlung Sinn ergibt. So, das ist also wirklich der schwierige Teil. Für mich Anfänge und Finale sind immer total easy und super. Aber der Mittelteil, der muss stimmen, ne? Hm. Und da
so wie beim Herrn der Ringe, da stimmt der Mittelteil. Ja, okay.
Ja.
Kleiner Einwurf, ich fand den Mittelteil da, der hat nicht ganz so gestimmt irgendwie. Aber
mit seinen Additionen im Film, meinst du, ne?
Ja, ja, das auch. Also es ist immer so. Ja, Mittelteil ist auch, glaube ich, schwierig, ne? Weil man da ja so einen Übergang hat zum großen Finale und dann am Anfang ist es immer noch sehr so, da sind die Figuren neu, da lernt man die Figuren kennen und so weiter. Ja. Dann kommt der Mittelteil, das ist dann so ein bisschen die Vorbereitung. Und
genau, und da fängt das Handwerk an. Da muss man da alles
hängt da, genau, ja, sehr schön, ja.
Also, ja. Gute Geschichten hängen im Mittelteil, aber tatsächlich ist so, dass wir auch dazu schon auch sehr früh auch uns überlegt hatten, was sind richtige Höhepunkte gewissermaßen auch der Handlung und wo muss zum Beispiel auch wie ein, ich wusste ja, das sind vier Romane, wo musste jeder Roman quasi halt wie enden, ja. So, und das waren aber, wie Lena schon gesagt hat, das war natürlich auch wechselseitig. Also zum Beispiel, springen wir mal kurz zur Figur von Lindion, das ist ein Halbelf. Wir haben eine Kampagne, wo es nachher um die Entdeckung einer Hochelfenstadt geht. So, und wir hätten jetzt ja natürlich auch eine Elfe oder einen Elfen als Protagonisten einführen können. Dann hätte man aber noch mehr voraussetzen müssen, und zwar irgendwie schon durch, ich sag mal, trockenes Blablabla, wie so die Elfen halt die drauf sind. Und es gibt so eine schöne Erzählregel, die heißt Show, Don't Tell. Das heißt, das ist schöner, wenn man sagt, okay, wir haben zwar eine Figur, die gewissermaßen schon, sagen wir mal, allein körperlich den halben Sprung, was halt zum Elfen halt irgendwie, wo der schon da ist, der irgendwie auch so eher zerrissen ist in der Welt, aber der sich gewissermaßen finden muss und anhand derer wir auch die Elfen vorstellen können. Das war zum Beispiel, das taucht zum Beispiel in der Kampagne, taucht das gar nicht auf, aber im zweiten Buch, eine wichtige Passage, was halt bei den heutigen Elfen, die Nachfahren gewissermaßen der Hochelfen, und das ist natürlich auch wichtig, dass die Leser die Elfen einmal real life kennenlernen, bevor wir sie dann, was halt wirklich am Ende, was halt mit der Hochelfenstadt konfrontieren.
Ja, auch damit wir die Unterschiede deutlich machen, ne? Das ist ja auch in Aventurien gerade ein bisschen komplex, dass die heutigen Elfen so ein bisschen wie beim Herrn der Ringe Nachfahren, also wirklich sehr reduzierte Nachfahren, wildlebende Nachfahren der einstigen Hochkultur sind und diese Hochkultur unfassbar viel weiter war, technologisch, magisch etc., architektonisch. Und dass man eben, na, also Leuten, die neu ins Buch kommen, die müssen diese Unterschiede, müssen wahrnehmbar dargestellt werden, damit der Unterschied eben deutlich wird.
Generell ist auch so, gesagt, natürlich auch immer, wenn du in die Innenwelten der Figuren eingreifst, Lena hat ja schon erzählt, was halt, also ihre Punin-Passage, da passiert was mit Wieke, bei einer zweiten Figur, bei dem Wohlfahrt passiert ja auch was halt am Ende des zweiten Buches, und da sind wir natürlich auch gegenseitig nochmal rübergegangen, und dann, da hat, keine Ahnung, wenn Lena sagt, ey Tom, da kann man echt nochmal eine Schippe drauflegen, ja, oder wie auch immer, aber das ist natürlich auch was, wie dann mit Leseraugen quasi rübergehen und sagen, okay, erfüllt jetzt diese Passage auch genau den Zweck, den wir halt erfüllen, das ist auch sehr, sehr hilfreich, dass wir da zu zweit sind, ja.
Ja, total.
Ja, fand ich auch sehr spannend, die Figuren, also die jetzt auch schon erwähnt wurden, die Scharlatanen und auch Wohlfahrt und der Halbelf, das sind ja alles Figuren, die sich auch, also die sich selber im Laufe der Geschichte entwickeln, aber die auch dem Leser dann so ein bisschen so nach und nach so präsentiert werden. Und gerade wenn man Rollenspieler ist und man denkt so, okay, das ist ja irgendwie eine Heldengruppe, so mehr oder weniger, ne, so wie man sie kennt vom Spieltisch, macht es Spaß zu lesen, dass die so, ne, wie du vorhin sagtest, Tom, ist nicht einfach ein Magier, sondern es ist halt eine Scharlatanin, ne? Die ist halt noch so, die lernt halt irgendwie, die merkt halt erst, was sie so kann im Laufe der Geschichte. Und so ist es ja mit Lindion auch. Wir haben es ja schon ein bisschen, oder ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, auch du, Lena, vorhin, inwiefern unterscheidet sich denn so eure, die Romanversion, jetzt von der Abenteuervorlage jetzt so konkret? Also, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Lena, der Handlungsstrang mit Ivan und mit, das war jetzt etwas, was tatsächlich neu ist, in den Romanen?
Ja, gibt's da noch also, genau, im ersten Roman, also Tom und ich sagen immer, grob 40% der Romane sind neu gegenüber der Kampagne. Muss ja auch, weil die Hintergründe der Figuren eben reinkommen müssen. Und im ersten Buch befinde ich mich mit meinem Handlungsstrang, also Ivan bricht den Torwall auf, sucht ihren Vater, kommt nach Havena, findet dort Spuren und reist dann weiter. Und es passieren natürlich ganz schreckliche Dinge on the way. Dieser Handlungsstrang, der existiert in der Kampagne quasi nicht. Also ich befinde mich im ersten Buch solide außerhalb der Simiala-Kampagne eigentlich, sondern ne, böse Zungen behaupten, unter anderem mein Co-Autor, behaupten, dass ich meinen heimlichen, ich glaube, vierten DSA Havena-Roman geschrieben hätte.
Oh.
Ist nicht ganz falsch.
Ah, jetzt, wo du es sagst. Ja.
Genau, aber es kommen keine Vampire drin vor.
Ist aber auch sehr cool, weil wenn man sich überlegt, was halt das quasi Ruin der Elfen, das eigentlich, dass auch die komplette Handlung von Namenlose Dämmerung enthalten ist. Das ist bei dem Handlungsstrang in Falkenwind. Und das findet die ganze Zeit in so einer waldigen Baronie statt und kommt da auch nicht drüber raus. Und das war der Kniff, dann aber mit den anderen Figuren nach Havena zu springen und eine der beliebtesten Großstädte Aventuriens zu zeigen, war aber auch genau das, was der erste Band gebraucht hat, damit einfach die Welt Aventurien auch aufgezogen wird, ja, dass man ja ein bisschen mehr zeigen kann. Und ich glaube so, das hat uns nachher, als wir dann die Kapitel nebeneinander gelegt hatten, was war für mich, sagen Sie, ein toller Wechsel der Stimmung auch so ein bisschen. Und trotzdem war es ähnlich, aber wenn noch nachher bei dir in der Unterstadt zum Beispiel, wenn die Neckar auftauchen und sowas, das hatte sich auch wieder so harmonisch eingefügt in die märchenhafte Stimmung, die auch die ganze Passage in der Baronie was halt wie hatte.
Ja? Ja. Also wir haben uns sehr, sehr bemüht, das hat Tom vorhin verschwiegen, als er über die Entstehung der Semiala-Kampagne Ende der 1990er sprach. Einer unserer ganz großen Wünsche damals war, dass wir Fantastik, auch High Fantasy, zurück ins Mittelreich holen und das Mittelreich nicht nur aus Regierungssitzen, KGIA, Stadtwachen, Baronien, Handwerkern, geordneten Straßen etc. besteht, sondern dass die Fantastik wieder zurückkehrt. Und mit Havena ist es mir dann ein wirkliches Fest der Freude gewesen, dass ich da auch Nixen und Neckar, Unterwasserwesen, also wirklich so eine ganz zauberhafte andere Welt und der Gletscherwurm, der Eisdrache, ne? So, also diese ganz fantastischen Wesen nochmal reinbringen konnte und beweisen konnte, wie Tom sagte, wie vielfältig und breit diese Welt eigentlich ist und wie fantastisch sie tatsächlich auch ist.
Oh ja. Entschuldige.
Ja, und das zieht sich dann
natürlich. Ergänze bitte.
Ja. Genau, das zieht sich auch natürlich durch den zweiten und auch dritten Band. Also da ist es am extremsten. Die Unterschiede auch mit zur Originalkampagne, weil tatsächlich sich unsere Helden der Notwendigkeit geschuldet auch irgendwie splitten müssen, um weiteren Spuren halt nachzugehen.
Ja, mir ist eben aufgefallen, dass unsere ganze Heldengruppe zum ersten Mal, ich glaube, am Anfang des vierten Bandes zusammen in einem Raum ist.
Ja,
genau. Aber ja, ich warte schon die ganze Zeit drauf, dann muss ich mich also noch ein wenig gedulden, sozusagen. Ja, okay, alles klar.
Wir wieder im Wechsel sozusagen, also dass sie das erste Mal treffen, sich halt Teile unserer Helden im zweiten Band. Und das war auch ganz lustig, das war gar nicht so geplant, aber plötzlich hatte Lena alle unsere weiblichen Figuren im Wickel und ich alle unsere männlichen. Wie kommt das denn jetzt?
Das war ein bisschen peinlich.
Ja, genau. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, dass wir gesagt hatten, also die Heldengruppe muss paritätisch besetzt sein. Also genauso viel Frauen wie Männer. So, und aber dann durch die Funktion, die denen natürlich dann zukam, hat sich dann einfach ergeben, dass dann im zweiten Band tatsächlich so war, wie es war. Das wird sich aber jetzt schon im dritten Band deutlich wieder aufsplitten, wo dann auch wieder andere unserer Protagonisten sich wieder treffen, zusammen Abenteuer bestehen müssen und so weiter. Und so ein bisschen als Verbindungsglied ist natürlich auch was, die Gräfin Nahinje Quellentanz zu nennen. Und die spielt ja auch in der Kampagne auch eine wichtige Rolle. Und die tritt bei uns so mal als eine Art Mentorenfigur halt wie auf, wodurch die wichtig ist, ohne aber unseren Protagonisten quasi die Show zu stehlen. Und wenn ihr die Kampagne kennt, da kommen dann ja noch weitere Figuren, ja, wo wir also genau auch überlegen müssen, wie wir die dramaturgisch einsetzen, damit das immer organisch und irgendwie abläuft.
Genau.
Tatsächlich dieser Punkt, wir wollen das Mittelreich vorstellen und die Fantasy wollen wir damit auch, wir wollen das Mittelreich vorstellen. Das ist auch etwas, dem wir uns auch nochmal im dritten Band hingeben. Das haben wir im zweiten schon gemacht. Das spielt ja nicht nur in Ponin. Da geht es deutlich mehr, Gebirge, wir werden neue Städte wie Romulus, spielen da eine Rolle. Dann jetzt im dritten Band, wird dann auch beispielsweise, was in der Kampagne gar nicht auftauchte, Gareth eine Rolle spielen.
Also am Rande ist es in der Kampagne natürlich drin, aber ja.
Aber immer nur so am Rande. Und das sind auch Sachen, die man in der Kampagne den Spielern, wie gesagt, auch nicht erklären muss. Ja, das haben sie alle schon mal erlebt durch Abenteuer vorher. Das ist aber anders, wenn du ein Romanpublikum hast. Da muss ich dann auch, es geht um Bedrohung des Mittelreichs. Und also muss ich das Mittelreich zeigen, damit ich auch mitleiden kann, jedenfalls auf dem Spiel steht.
Ja, und am Anfang im ersten Band habe ich eben das freie Spielbein gehabt und einen vollständig neuen Handlungsstrang in die Handlung eingeführt. Im zweiten und dritten Band bin ich sozusagen sklavisch an die Handlung gebunden, weil der zweite und der dritte Band Stein der Marder schwerpunktmäßig abbilden wird. Und Tom hat das freie Spielbein und hat quasi einen zusätzlichen Handlungsstrang hinzugefügt, der dann auch Band 2 und Band 3, wie ich finde, auch ein bisschen Band 1 dann wieder schön klammert und zusammenbringt. Und Band 4 sind wir beide dann quasi wieder relativ nah am Quellmaterial, also unserer eigenen Quelle. Und da kommen wir dann beide wieder zusammen in die Kampagne rein.
Ja, habt ihr eigentlich die Kampagne, also eure Abenteuer, mal selber irgendwann gespielt? Und habt ihr da vielleicht sogar durch die Erfahrung am Spieltisch, so durch wie gespielt wurde, was da so passierte, noch ein bisschen was wieder in die Romane mit reingenommen?
Ich habe die einmal geleitet, also man muss sagen, ich habe die einmal halb geleitet. Das ist aber ehrlich gesagt auch schon 20 Jahre her. Und habe sie dann in Punin irgendwann abgebrochen aus Trennungsgründen damals. Also da hatte ich mich von meinem Mann getrennt oder er sich von mir oder wir uns beide. Und dann haben wir diese Kampagne erstmal nicht weiter gespielt. Und irgendwann stellte ich auch fest, dass ich zu viele Kampagnen leite und spiele und habe dann angefangen mit der Axt dran zu gehen und Dinge abzustellen, weil es zu viel war. Genau.
Ich hatte damals Namenlose Dämmerung gespielt, und zwar, ich glaube, noch so, nicht im, doch irgendwie im Schreibprozess oder kurz nachdem das Abenteuer draußen war. Und aber dann hat es, das war, also genau, glaube ich, zum Erscheinen. Und dann hat es aber, glaube ich, noch mal ein Dreivierteljahr, glaube ich, gedauert, bis Stein der Marder rauskam. Zu dem Zeitpunkt ist dann was halt einer aus unserer Gruppe, was hat nach Berlin gezogen und so weiter. Und so hat sich es leider ein bisschen aufgelöst. Aber das heißt, natürlich sind die Erfahrungen natürlich auch irgendwie reingeflossen, soweit man sich erinnert.
Ja.
Und natürlich auch Sachen, wo man heute drauf guckt, auch damals drauf schaut, auch so ein bisschen die Rückmeldung der Spieler sich irgendwie anschaut und sagt, ja, stimmt. Also uns war zwar schon auch klar, der Imponin, da mussten Leute noch ein bisschen mehr Action halt hier rein. Oder wie Lena schon sagte, da gerade für einen Roman, da muss die Recherchephase muss natürlich komprimiert werden, was halt wie, da muss es muss mehr Bewegung halt hier rein. Und das sind natürlich Sachen, was halt die ganze Zeit natürlich eine wichtige Rolle spielen, ja.
Ja, ich finde, man merkt auch, dass ihr beide immer noch auch Rollenspiel spielt, egal ob ihr es leitet oder auch selber dabei seid. Ich finde, das merkt man auch beim Schreiben, wenn man die Bücher liest, weil da sind einfach Dinge drin, wo ich mir sage, Feengrotten oder so, ja, genau so läuft das dann einfach. Also es funktioniert auch nicht immer dann mal alles sofort, sondern oder auch in der Unterstadt Havena oder jetzt auch im zweiten Band waren so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, genau, da das klappt halt nicht immer alles sofort, aber das gehört eben auch dazu. Und das ist, wenn man so möchte, ist in der Fantasy-Welt irgendwie schwierig zu sagen, aber es ist irgendwie realistisch dann, ne?
Das wird uns total oft unterstellt, dass wir die Erfahrung vom Spieltisch mit in die Romane reinbringen. Und ich kann dir ehrlich gesagt verraten, es ist nicht so.
Nee?
Nein.
Okay.
Aber selbst wenn es so wäre, ich finde es auch nicht schlimm.
Also, wir versuchen nicht aktiv jetzt verpatzte Würfelwürfe abzubilden oder so, ne?
Ja, klar.
Also tatsächlich ist so, das ist vielleicht, weil es jetzt tatsächlich Romane sind, die in einer Rollenspielwelt, was halt hier stattfinden. Aber tatsächlich, die gleichen Kommentare bringt unser Freundeskreis häufig, wenn wir zum Beispiel Kinofilme auch mir sehen, ja, und sagt, das ist eigentlich so ein bisschen, wie man sich im Rollenspiel vorstellt. Oder so ein typisches Setting im Rollenspiel. Und wenn man darauf achtet, denkt man, ja, stimmt, es gibt ganz viele Geschichten, was hat die eigentlich solche Elemente, was hat die beinhaltet, wo man sagen würde, ach, siehste, so hätte ich doch agiert. Und ich glaube, das ist eher so ein Rollenspielerherz, was generell spricht, wo man sagt, so hätte ich agiert. Ach, genau, ich kann mir richtig vorstellen, wie mir jetzt quasi der Würfelwurf, ich da ein Thumble oder was hat die Bau, ja, solche Sachen halt. Das ist aber natürlich dann, so ist aber jeder Roman, Spannungsroman wie auch gebaut. Du musst natürlich auch die Helden scheitern lassen, ja, weil wenn dir alles nur gelingt, was halt die, dann ist unschön. Aber natürlich gibt natürlich auch die Welt, sag mal, wenn jetzt ein Zauber verpatzt wird oder was hier im Dreh, hast du theoretisch auch nochmal Tabellen, wo du nachschlagen könntest, was passiert denn dann? Und ja, da gucken wir natürlich rein und schauen, ach, ist da irgendwas Nettes bei? So, aber tatsächlich ist es eher so, wie Lena sagt, was halt, wir lassen uns da, glaube ich, eher so organisch beim Schreiben halt betreiben, dass es vor allem aufregend wird. Das ist das Wichtigste.
Genau, da teilen Rollenspiel und Romane, glaube ich, als beide, wie ich finde, literarische Genres dieselben Gesetzmäßigkeiten, weil wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, im Rollenspiel, was macht denn eigentlich Spaß? Macht es Spaß, durch alles durchzuflutschen und keine Probleme zu haben und nicht auf Konflikte zu stoßen? Nein, wir wollen Herausforderungen bestehen. Das ist der Kern vom Rollenspiel. Und wie viel wertiger fühlt sich das an, wenn man nach einem Patzer mit dem W20 dann hinterher doch noch irgendwie mit einer 1 oder einer 2 oder einer 3 diesen Würfelwurf geschafft hat, ja. Also da haben wir einfach dieselben Gesetzmäßigkeiten, glaube ich, die beim Schreiben wir natürlich auch berücksichtigen. Und was wir abbilden, das sind natürlich solche Sachen wie, also jetzt auch nicht sklavisch, ne, wie viel Lebensenergie hat eine Figur vielleicht, wie viel Astralenergie, wie viel Zauber kann sie sprechen, wie viel Liturgien, wie ist die Heilung zum Beispiel, ne, die heilsame Luft Aventurien, sowas fließt natürlich ein, ja.
Ja, die ist besonders, besonders gut, die gute aventurische Luft. Apropos Aventurien, wir haben ja im ersten Teil des Podcasts schon gehört, dass ihr beide eigentlich auch sehr, sehr gerne Welten baut. Jetzt, ihr habt auch natürlich an Aventurien mitgebaut, aber ihr schreibt jetzt in einer Welt, die so ausgearbeitet ist, wie kaum eine Fantasy-Welt, glaube ich, oder eine Rollenspielwelt überhaupt. Ist das dann besonders leicht, weil man so viel Quellen hat, oder ist das manchmal auch eher schwierig, weil man so viele Quellen hat und weil man auf so viel Acht geben muss? Lena?
Ja, also ich empfinde beides. Also einerseits hat man einen riesen Korpus an Material, den man sichten muss. Auf der anderen Seite ist das mit der Digitalisierung heutzutage ja auch ein bisschen einfacher, ein Abenteuer einfach nach bestimmten Stichworten durchzusuchen. Die Recherche ist aber, wenn ich da ganz offen sein darf, auch ein Grund gewesen, warum ich irgendwann froh war, nicht mehr in der Redaktion des Schwarzen Auges zu sein, weil das ja mit jedem Band, der rauskommt, und jedem Autor, der mitschreibt, jedem Abenteuer exponentiell steigt, gefühlt. Ne? Hm. Also das ist schon komplex, muss man sagen. Nun haben Tom und ich den Vorteil, glaube ich, dass wir beide noch ein Aventurien-Feeling haben, das sich vielleicht manchmal ein bisschen unterscheidet, aber da versuchen wir uns auch zu harmonisieren. Ne, jede Runde hat ja ihr eigenes Aventurien-Feeling eigentlich. Und insofern hilft es natürlich auch, sich da in einem bestehenden Kanon zu bewegen. Und ich glaube, Tom und ich wären nicht so beim Schwarzen Auge gewesen und geblieben und hätten nicht in der Redaktion mitgearbeitet, wenn wir uns nicht gerne auch in anderer Leute Universen bewegen würden und Stränge verknüpfen würden. Das liegt uns beiden, glaube ich. Tom vielleicht sogar ehrlicherweise noch ein bisschen mehr als mir. Aber auch ich greife gerne anderer Leute Fäden auf und verwebe sie und stricke sie dann ein und reichere sie neu an. Genauso freue ich mich im Schwarzen Auge, wenn andere Leute meine Figuren aufgreifen oder die Völker, die ich erfunden habe, spielen. Das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl, wenn die Leute Spaß haben und es wirklich auch mit ihnen resoniert und ihnen was bedeutet, wenn sie sich in dieser Welt bewegen.
Ich glaube, unser Vorteil ist natürlich, wir kennen uns wirklich einfach prinzipiell schon mal ganz gut aus. Ne? So in Aventurien, dafür haben wir, sind damit quasi aufgewachsen, wenn man so will. Die Welt ist deutlich komplexer geworden. Aber letzten Endes sind das immer Detailrecherchen. Ja? Das heißt, im Großen und Ganzen ist uns ziemlich klar, wo was verortet ist und was wo angelegt wurde und so weiter. Und da muss man halt, keine Ahnung, vielleicht nochmal nachfragen und sich dann entsprechend nochmal Quellenbücher wie vornehmen, was man ja in der Spielrunde vielleicht gar nicht unbedingt macht. Ja, in der Spielrunde dann handhabt man das ein bisschen lockerer. Aber jetzt bei diesem Roman ist es natürlich so, was halt, dass die Leser hundertprozentig erwarten, was halt, dass alles korrekt ist. Ja, also gerade von Lena und mir, die wir schon so lange dabei sind. Aber ehrlich gesagt ist das auch nicht viel anders im Schreibprozess als bei jedem anderen Roman. Es ist wirklich völlig egal, was man glaubt zu wissen. Du musst alles recherchieren. Es gibt keine Seite, die ich schreibe, wo ich nicht mindestens zweimal irgendwo ansetze, recherchiere. Ob das beim anderen Roman ist, dass ich jetzt zum Beispiel Google bemühe oder Spezialwebseiten oder was auch immer. Oder mir meine Heimbibliothek, was halt die zu Rate ziehe, um nochmal Sachen nachzulesen, ob ich das wirklich richtig in Erinnerung habe. Weil es gibt immer den einen Leser, der bemerkt, dass du keine Ahnung davon hast, wie man Pferd sattelt, ja, oder der militärisch zum Beispiel versiert genug ist, zu wissen, was halt wie das Burgwege, in der Regel, was halt die
bestimmte Krümmung
haben, ja, sind, was halt angelegt, mit dem Uhrzeiger sind, angelegt sind, weil du links in der Regel die Rechtshänder alle ihr Schild getragen haben. Wenn ich aber dann quasi so rechtsspiralförmig rauflaufe, dann bin ich da immer schutzlos oder muss, solche Sachen, das sind ganz viele Kleinigkeiten. Das ist bei anderen Romanen aber auch, wenn du jetzt über die Polizeiarbeit schreibst, dann bist du also wie blöd am Recherchieren. Und da muss man sagen, ehrlich gesagt, ist jetzt das schwarze Auge, da ist so gut, da hat man Quellenbücher, ja. Da weiß man aber auch, okay, es gibt doch drei Abenteuer, die geschrieben worden sind. Da muss ich jetzt auch nochmal reinschauen. Aber das ist eigentlich, ist das normal. Und, aber wie Lena schon sagte, wir haben Spaß dran. Ja, also unsere Welt.
Es schadet, ich wollte sagen, es schadet auch nicht, dass ihr euch schon so lange in Aventurien bewegt.
Auf gar keinen Fall.
Damit schon lange zu tun habt und auch eigentlich bei der Entstehung oder bei der Weiterentwicklung sozusagen damit gewirkt habt, ja.
Ja, die Welt fühlt sich an wie ein gut getragener Lederhandschuh, in den man im Winter gerne zurückkehrt.
Oh, ja. Sehr guter Vergleich, ja. Es gibt ja auch erfreulicherweise tatsächlich eine Hörbuchfassung von den, also vom ersten Band von Ruinen der Elfen. Es erscheint auch am 15. September, habe ich auch schon vorbestellt. Bote der Finsternis, der zweite Band, das Hörbuch. Nun ist meine Frage dazu, also das, ich finde, es ist gesprochen von Martin Cooper, finde ich, macht er ganz gut. Allerdings gibt es Probleme bei der Aussprache von gewissen Begriffen, von aventurischen Begriffen. Es gibt so ein paar Dinge, die sind, sagen wir mal, ein bisschen unglücklich gewählt vielleicht. Also Ivan wird halt immer als Avin irgendwie gesprochen, das ist noch okay. Aber so ein bisschen, wo man als ich sag mal, als Kenner von Aventurien immer so ein bisschen so ein bisschen zuckt, habt ihr da ein bisschen mitgewirkt, also wahrscheinlich nicht genug oder wie er gerne gemacht hätte oder ist, und wenn nein, ist das beim zweiten Hörbuch vielleicht ein bisschen mehr gewesen, konntet ihr da ein bisschen mehr Einfluss nehmen oder werdet ihr da überhaupt dann, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich schon gefragt, wenn das gemacht wird, wie ist das so abgelaufen? Das fand ich ein bisschen, das hat mich ein bisschen gewundert, also.
Ja, tatsächlich so, dass, also ich habe hab das erste Hörbuch dann gehört, halt, weil meine Frau was halt wie auch immer gerne, also eben parallel liest, beziehungsweise auch die Hörbücher dann in der Küche was halt wie anwirft und so weiter. So, und ich hatte ganz anfangs, hatte ich glaube ich so die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten hatte ich mitgehört. So, und da dachte ich schon, auch oh, Mensch, prima, es geht so beim Prolog, wenn da so diese ganzen komplizierteren Begriffe fallen, wie die Elfen steht und so weiter, das war halt alles super. Und erst später, als dann sich so ein bisschen mokiert wurde, dass dann Met als Met ausgesprochen wurde, ja, irgendwo muss das wohl mal passiert sein. Das kann passieren. Eigentlich hofft man natürlich immer, dass dann irgendwie so die Regie sagt, ey, stopp, da stimmt irgendwas nicht, ja. So, aber es gibt natürlich auch Begriffe, da ist jetzt die Community nicht so ganz einig, ja, also durchgesetzt hat sich Torvaller, aber ich kenne tatsächlich eine ganze Menge Spieler auch von früher, die Torvaller sagen, weil da der Wal halt wie auch drin steckt, ja, der für die Torvaller und was halt auch wichtig ist, so, und das sind so Sachen, was halt, wo ich sagen kann, ja, ne, so, aber wie das auch ist, was verselbstständigt sich so ein bisschen, also wie gesagt, die Met gleich Met-Geschichte, was hat, das hat sich insbesondere so ein bisschen verselbstständigt. Es gab sicherlich auch noch ein, zwei andere Sachen, aber ich muss euch sagen, ich mag die Stimme sehr, sehr gerne. Und ja, und Lena hat dann auch darauf reagiert. Vielleicht sagst du noch was dazu, zu Band 2.
Genau, also wir haben das Feedback ja gelesen und wir finden den Sprecher, wie gesagt, von der Stimmfarbe her und von der Intonation her total schön. Hm. Das macht er wirklich super.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Genau,
ja,
also da überhaupt keine Kritik. Und was ich halt gedacht habe, war, dass der Hörbuchverlag im Zweifel bei Fragen zu Begrifflichkeiten auf uns zukommt. Das war eine Fehlannahme. Und da sind wir beim zweiten Roman, bin ich proaktiv nach vorne gegangen und habe mir erstens beide Glossarien vorgenommen, zweitens Toms lange Liste aus elfisch Begriffen und habe sie alle als Audiodatei eingesprochen, in der Hoffnung, dass ich sie richtig ausgesprochen habe. Also wenn wir Sanya Ba, Fay oder sowas haben, dann, es gibt ja keine Aussprache, keine wirklich festgelegten Aussprageregeln, zum Beispiel fürs Elfische oder fürs fürs Thulamidische. Thomas Römer und ich streiten uns heute noch liebevoll darüber, ob man Faser oder Fasar sagt. Ja, also.
Das ist so ein Grenzfall, ja. Ja,
genau, also ich bin der festen Überzeugung, dass es Fasar heißt, weil das so einen orientalischen Klang hat, während Thomas, der es leider erfunden hat, anderer Meinung ist. Aber egal. Und ja, so ist es dann, ne? Also nein, ich habe das in eine Audiodatei eingesprochen und die dem Verlag zur Verfügung gestellt. Und gehört haben wir es nun auch noch nicht. Es kam aber eine weitere Anfrage über bestimmte Begrifflichkeiten. Und dann haben wir das eingeliefert, genau. Also ich hoffe, dass die zweite Runde, der zweite Roman im Endeffekt dann näher am Original vertont ist, also am aventurischen Original. Witzig. Ja.
Also im Notfall wird einfach immer an den Stellen wird dein Audio-Take eingeblendet,
eingeschnitten.
So. Problem gelöst.
Ja, ja. Nein, ich wollte bei diesen Elfisch-Begrifflichkeiten zum Beispiel einfach sicherstellen, dass der Hörbuchsprecher, der ja nun keine Ahnung von Aventurien haben muss, einfach nein, so eine genau. Idee vom Klang hat. Wie hört sich, wie fühlt sich die Sprache an? Wie weich ist die? Was für einen Klang hat die und so?
Ja, ich finde es auch schön. Ich hatte es erst als Hörbuch mir geholt, habe es dann wieder zurückgegeben, habe dann natürlich das Buch dann richtig gelesen und habe mir jetzt aber nochmal gesagt, so jetzt nimmst du dir nochmal das Hörbuch vor, weil das ist ja auch eine schöne Geschichte und so schlecht ist es ja eigentlich auch nicht. Und wenn man dann so ein bisschen drüber weghört und es sind ja auch keine jetzt richtig dollen Kracher so drin, also gut, ob man das jetzt Thorvala oder Thorvala ausspricht oder wo man, auf welcher Silbe man da nun betont, ja Gott, ich meine, da streitet sich ja selbst die DSA-Community drüber, von daher wollen wir da auch mal nicht so kritisch sein.
Beim Zeitpunkt bin ich natürlich auch gespannt, Lena hat es ja gerade schon angedeutet, es ist halt ein Elfen, die der Linion trifft, was halt auf Elfen. Und allein um diese Exotik, auch der Elfenkultur rüberzubringen, habe ich natürlich auch dort was halt mit vielen Elfenvokabeln, Formulierungen und dergleichen was halt wie gearbeitet. Und es gibt ja durchaus so als Fanwerk, gibt es ja richtig so Dictionaries, wenn man so will, so aus denen man sich dann also auch Begriffe ableiten kann und dann auch mit unseren internen DSA-Lektoren, die haben da auch noch mal ein bisschen dran gearbeitet, wie man Begriffe umsetzen könnte, aus bekannten Begriffen ableiten könnte und so weiter und so fort. Und das ist natürlich fies. Ja, also das ist natürlich so, das sind dann so die Stolperfallen, wo ich sage, da möchte ich jetzt kein Hörbuchsprecher sein, aber ich gehe mal stark davon aus, was halt, er wird es bestimmt gut lösen.
Ich erinnere mich da an eine Anekdote. Ich glaube, ich habe die in einem Orkenspalter-Stream auch schon mal zum Besten gegeben, dass ich einen männlichen NSC hatte, der ein Elf war, in Simjala vorkommen sollte und der ein Feind oder ein Verräter war. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Und diesen Namen, ich habe mir die elfische Vokabelliste angeguckt und habe den Namen dann zusammengesetzt aus Sala, was Haus ist, und Feilamia, was ja der Feenfeind ist, und habe das Fey weggelassen und landete dann bei einem wundervollen Namen, der Salamian hieß. Und da rief mich dann Thomas Römer aus dem Lektorat quasi prustend an und sagte, Lena, ich weiß, du bist gerade Vegetarierin, aber das habe ich mal geändert.
Sehr schön.
Das war ein bisschen putzig, ja. Und so ist man dann tatsächlich ein bisschen betriebsblind, aber.
Ja. Ja, gut, also Leute, ne, hört euch ruhig auch die Hörbücher an und am 15.09., wie gesagt, erscheint dann auch das Hörbuch zum zweiten Band Bote der Finsternis.
Yes.
Ja, wir haben jetzt über das Hörbuch gesprochen. Wir haben auch schon ein wenig über das Buch gesprochen. Jetzt ist es aber gar nicht so unwichtig, mal zu erfahren, wie entsteht denn so ein Buch überhaupt und insbesondere, wenn das zwei AutorInnen gemeinsam verfassen. Das ist ja jetzt nicht ganz normal. Also es kommt ab und zu vor, auch gerade im Fantasy-Bereich. Aber wie müssen wir uns das denn vorstellen mit eurer Zusammenarbeit bei dem Verfassen von einem Roman, liebe Lena?
Ja, also wir schreiben so beide vor uns hin und irgendwann bewerfen wir uns mit Wattebäuschen und tragen die Konflikte aus. Nein, so ist es natürlich nicht. Also wir sprechen im Vorfeld schon inhaltlich ab, wer was macht, wohin welche Figur wechselt. Zum Beispiel übernehme ich jetzt in Band 3 eine Figur, die vorher ausschließlich bei Tom war, und Tom übernimmt eine Figur, die ausschließlich bei mir war. Also ich kriege einen Mann, er kriegt eine Frau, huhu. Und wir sprechen auch ab, was für Handlungsstränge es gibt. Also gibt's Einzelkapitel für eine Figur, wo ein kleiner Handlungsstrang entsteht? Was ist die Hauptlinie? Was wird da grob drin passieren? Das ist alles fix. Darin kann man sich natürlich dann noch ein bisschen bewegen. Aber auch jetzt in Band 3, muss man sagen, sind die, die Charakterentwicklungen auch schon angelegt und müssen weitererzählt werden. In Band 2 war das teilweise noch anders. Also die vorhin schon angesprochene psychologische Entwicklung von Wieke in Band 2, die hat sich aus Band 1 organisch ergeben und wird dann in Band 3 von Tom weitergeführt werden, worauf ich mich riesig freue. Hat einen tollen Plan. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Und wir geben uns natürlich ab einem bestimmten Punkt auch gegenseitig dann das geschriebene Material zu lesen und zu feedbacken. Oder wenn wir an bestimmten Punkten sagen, du Mann, hier, ich habe hier eine Stelle, da komme ich einfach gedanklich nicht weiter. Hast du eine Idee? Und dann findet man statt einer 15 und muss die richtige auswählen, aber man kommt auf jeden Fall immer weiter. Und das ist, wie ich finde, eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Und zwischendurch hat man sich halt mal in der Wolle. Das passiert auch. Das muss auch passieren. Wir sind ja alle Leidenschaftstäter.
Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen, ob es auch mal Streitpunkte gibt. Ich meine, das ist, glaube ich, normal, ne? Oder?
Ja, das ist völlig normal. Und Tom sind ja nun beide keine Leute mit einem kleinen Ego. Also wir haben natürlich beide immer recht. Es geht gar nicht anders.
Immer. Aber es befeuert ja vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig, sodass man noch so ein bisschen dann sagt, jetzt.
Also auf jeden
Fall. Ihr treibt euch gegenseitig zur Höchstleistung an, könnte man
sagen. Ich hoffe es, ja.
Ja, na klar. Dass man manchmal plötzlich Einwürfe und Ideen hat, was heißt, Mensch, warum habe ich da selbst nicht dran gedacht? Oder ja, geil, das ist ja noch viel besser, was halt als das, was ich mir jetzt ersonnen hatte. Tatsächlich ist so etwas halt, dass wir natürlich dadurch, dass wir unterschiedliche, was heißt nicht unterschiedliche Gruppen, aber wir haben ja Gruppierungen an Figuren, die sich treffen und dann mal wieder und dann wieder trennen und so weiter und so fort, haben wir natürlich dann auch mal Strecken, was halt die, wo wir sagen, okay, alles klar, diesen erzählen. Strang, was hat den hat jetzt Lena oder diesen Erzählstrang, was den hat jetzt wie ich. Und da, in diesem Rahmen, was hat, kann natürlich jeder von uns was hat, die auch einfach vor sich hinschreiben, sag ich mal. Ja. Hm. Also weiß auch jeder, was hat, ja, mein Partner oder meine Partnerin weiß ja auch genau, was er halt wie tut. Und dann ist eher, was hat so entscheidend, manchmal gibt es aber natürlich Anknüpfungspunkte. Ja, zum Beispiel ein bestimmtes Kapitel muss vor einem anderen Kapitel halt wie gesetzt sein. Und wenn dann zum Beispiel halt wie gesagt, keine Ahnung, Lena, das sind jetzt doch zwei Kapitel geworden und nicht eins oder irgendwas in der Art, das müssen wir natürlich irgendwie kommunizieren oder sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt aus während der Szene XY halt die gemacht. Das sind eigentlich so die Sachen, die dann während des Schreibens kommen, aber die Hauptarbeit ist auch tatsächlich so im Vorwege. Also, dass man wirklich die groben Strecken, die plottet, genau weiß, worauf man hinaus will. Auch bei Figuren ganz genau weiß, wo man hinaus will. Warum setzt man zum Beispiel irgendeine bestimmte Entwicklung und so weiter und so fort. Und aber das ist ja auch so ein bisschen, weil man natürlich auch eine Geschichte immer vom Ende halt wie her denkt. Also ich sag mal so gerne, was halt, wenn ich nicht weiß, wer der Mörder ist, ein Krimi, dann kann ich den Leser auch nicht auf ein bisschen verhunipippeln, ja, falsche Fährte führen und so weiter. So, und das ist aber eigentlich klar, was halt, und dann setzt man die Sachen irgendwie zusammen. Und so ein ganz spannender Moment ist dann, wenn wir beide fertig sind. Und Band 1 hat dann Lena die Kapitel die zusammengesetzt, in Band 2 war ich's. So, und mal gucken. Und wir, glaube ich, wir sehen auch schon sehr mit Spannung, was hat Band 4 gewissermaßen entgegen. Weil da wird es dann sein, dass wir richtig, da ist wirklich alle zusammen, wir bewegen uns dann in Simjada, ja, und da ist dann so und sowas halt, dass wir wahrscheinlich sogar kapitelweise planen müssen, wie wir uns abwechseln und so weiter. Das wird wahrscheinlich am anstrengendsten, ja, oder am herausforderndsten, weil das ja immer in einem Fluss sowas halt sein muss, ja.
Genau, bislang trennen sich halt die beiden Handlungsstränge eigentlich ganz gut auch auf die beiden AutorInnen auf. Das geht sich ganz gut aus. Und wie gesagt, gerade die Charakterentwicklung von Wieke Precht wird, glaube ich, wunderschön in Band 3. Da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe, dass ich kriege Lindion von Tom ab, den Halbelfen, dass ich dem dann auch gerecht werde. Ich stecke mit dem Kopf inzwischen ungefähr so tief in den Elfen drin wie Tom bei Band 2. Und wir ergänzen uns an manchen Stellen dann eben doch gut. Und das sind so Bereiche, die so von unserer verschiedenen Schreibart herkommen. Tom ist eher der handlungsorientierte Autor und ich bin eher der charakterorientierte Autor, die Autorin. Das heißt, ne, was Tom vorhin erwähnte, irgendwie tue ich hier noch eine Schippe drauf, das war zum Beispiel die Trauer einer Figur, als jemand gestorben ist, der ihm lieb war. Und da habe ich gesagt, Tom, der steht auf und geht weiter, als wäre nichts gewesen. Du musst an der Stelle, ne, da muss noch mehr Leid, da muss mehr Trauer, da muss mehr Drama rein. Und umgekehrt sagte Tom zum Beispiel in Band 1, Lena dabei, Leif Cutlasson in Torvald, da muss noch mehr Informationen rein, damit die Leute wissen, was ist da überhaupt gelaufen. Der taucht auf, niemand weiß nichts und du musst den Leuten ein bisschen mehr Material geben. Ne, wie ist er eigentlich hingekommen und so weiter, dass da wirklich dann sauberer auch kommuniziert wird, was ist die Handlung im Hintergrund gewesen, die wir zwischen den Kampagnen oder zwischen den Romanserien ansiedeln, ne? So, damit das deutlich wird. Und so ergänzen wir uns, glaube ich, an bestimmten Stellen ganz gut und können dann auch den Text des jeweils anderen noch ein bisschen besser machen.
Und die Dienstwege sind sehr kurz. Also,
oh ja.
Genau, sagen wir mal so schön, weil wir leben ja in einem Haus und ein Stockwerk quasi voneinander getrennt. Und das heißt, wir sind jetzt nicht gezwungen, einfach nur zu telefonieren, was im Dreh, sondern wir können uns auch gegenseitig einfach mal, ich komme mal eben runter oder ich komme mal eben rauf, was halt, ne, dass man kurz Sachen persönlich halt wie abspricht, das hilft natürlich auch bei alledem nochmal sehr.
Man kann zu Lesungen oder Messen zusammenfahren, auch das hilft immer. Oder ne, sich auch was schön ist, dass man sich auch ergänzt. Kann. Tom zum Beispiel war, das hat jetzt mit dem Schreibprozess nichts zu tun, aber Tom war in Wien auf der FantasyCon, hieß es, glaube ich. Ne? Genau. Und ich konnte da nicht und umgekehrt bin ich dieses Jahr auf der DreieichCon und Tom kann da nicht. Und trotz alledem sind unsere Bücher dort präsent und werden gut vertreten. Insofern spielen wir uns da auch gerne die Bälle zu.
Man möchte ja fast sagen, warum schreibt man nicht immer alles zusammen? Ne? Es ist ja wirklich in mehrfacher Hinsicht nicht nur für die Geschichte, sondern auch für euch in vielfacher Hinsicht eine tolle Ergänzung. Also das, was vielleicht in euren Einzelromanen dann auch eine gutes Lektorat auch machen muss, ja, euch nochmal kitzeln hier und da. Ja, ja. Das könnt ihr untereinander und ihr kennt euch ja viel besser auch untereinander.
Ja, ja. Also man muss schon sagen, hätte ich einen Roman alleine geschrieben, hätte ich ihn, glaube ich, an manchen Stellen anders geschrieben. Da sitzen wir dann auch, gucken uns tief in die Augen und müssen einander vertrauen, dass das, was da passiert, schon gut wird. Ne? Tom hätte auch meinen Handlungsstrang im ersten Band, glaube ich, ganz anders geschrieben. Also man hat schon mehr Erzählgewalt, wenn man alleine schreibt und kann mehr seine Vision des Stoffs abbilden. Dessen muss man sich einfach bewusst sein.
Ja, ist auch so ein bisschen, als Autor bist du über eigentlich immer nur auf dich selbst fokussiert und konzentriert. Ne? Das ist ja so schon ein Job, den du immer mit dir alleine halt wie ausmachst. Und das ist so, zum Glück, Lena und ich kennen ja Zusammenarbeiten auch einfach durch die DSA-Redaktion. Ja, so, damit hat das mir angefangen. Und wir sind zum Glück auch kommunikative Menschen, aber es gibt eine ganze Reihe Autoren, die ganz klar sagen, das könnte ich nicht. Ja,
ja,
so, absolut. Ich habe damals was halt wie, ich habe keine Ahnung, was da manchmal auch was halt für nett gesagt Diskussionen kam bei der Gezeitenwelt. Da waren wir vier. So, und weil natürlich du hast als Autor eine bestimmte Vision. So, und diese Vision, diese spezielle, teilt aber jetzt vielleicht der Kollege gar nicht so, sondern der hat eine andere Vision. Und da muss man halt einen gemeinsamen Nenner finden. Und da muss man auch mal einen Schritt zurücktreten, ja, und sagen, okay, das schlucke ich jetzt einfach mal, ja, hast eigentlich recht, was halt, nee, das ist ja auch so, dass man ja zusammen an einem Projekt halt arbeitet. So, aber es gibt viele Kollegen, die sagen, was halt, nee, ehrlich gesagt, was halt, das würde ich nicht wollen. Aber da ticken Lena und ich zum Glück ein bisschen anders.
Ja.
man muss da, dafür auch teamfähig dann sein, natürlich. Und auch dem anderen gönnen in seinem Bereich. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann würfelt ihr halt, oder?
Also stellen
wir uns das jetzt vor.
Und tatsächlich, also wenn es mal so bei Punkte gibt, wo wir uns beide unschlüssig sind, ja, dann haben wir aber auch schon mal, gar nicht immer jetzt von der Dramaturgie, aber zum Beispiel Inhaltsverzeichnis, ja oder nein, ja, da waren wir uns also wirklich nicht eins. Ich freue mich über Inhaltsverzeichnisse. Jeder sagte, kann ich drauf verzichten. Ja, aber beide waren mir schon einig, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist ein Glossar, weil wir wollen den Roman oder die Romane so schreiben, dass du wirklich aus dem Text verstehen kannst, was Sache ist. So, dann haben wir das einfach mal so zur Abstimmung gegeben, unserem Auditorium oder unserer Leserschaft, wie ich sage. So, und da kam überraschend raus, die waren sich genauso uneins. Das war irgendwie so, sagen wir mal, 30% haben gesagt, ja, Inhaltsverzeichnis wäre toll, 30% gesagt, nee, brauche ich überhaupt nicht, und 30% war es einfach egal, strunzegal. So, und ich sage, okay, also, ja, meinetwegen verzichte drauf, aber alle sagten sowas halt, bitte ein Glossar. Und wir sind heute auch ganz froh, dass wir das Glossar drin haben, weil sowas wie zum Beispiel Monatstage, die Götter nochmal aufgelistet zu sehen und solche Sachen, was halt doch nochmal ganz hilfreich. Wir haben Testleser, ja, die dann auch nochmal eine Meinung irgendwie haben, die wir dann irgendwie fragen, was gefällt euch besser? Und wir haben ein Verlagslektorat, ja, da können wir die gleichen Fragen halt stellen. Manchmal markieren wir das auch im Text, ja, wo wir sagen können, wie sieht es aus, was halt verstehst du das, ja, oder und so weiter und so fort. Und was halt, das heißt, es ist nicht so, dass wir da in den luftleeren Raum quasi reinschreiben, selbst wenn wir beide uns schon irgendwie miteinander abstimmen können. Ja.
Okay. Olaf, willst du, soll ich?
Mach du mal.
Kommen wir noch mal ein bisschen auf die DSA-Welt zurück. Wir hatten das im ersten Teil schon so ein bisschen. Wenn ihr jetzt noch mal so drüber nachdenkt, gibt es so eine, vielleicht eine Anekdote aus eurer DSA-Zeit, DSA-Community, die euch besonders im Kopf geblieben ist? Lena?
Aus der Community?
Ja, vielleicht auch von der Spielrunde oder so.
Immer die Versprecher, fürchte ich. Also ich habe meine damalige langjährige Spielrunde noch in Celle. Wir waren also wirklich jahrelang zusammen und haben jahrelang miteinander gespielt. Und erinnere ich mich, wie der Spielleiter Olli mal sagte, ich bin immer noch mit ihm befreundet, wir stehen immer noch in Kontakt, auch wenn es irgendwie alles 25 Jahre her ist. Und er sagte, oh, die Firuns Stimme rollt den Hang herunter wie eine abgehende Latrine. So. Und wir lagen, also ne, es sollte eine Stimmungsszene werden, es sollte eine atmosphärische Szene werden, es sollte irgendwie die Macht dieses Gottes in all seiner Größe repräsentieren, und wir lagen unterm Tisch und haben uns weggeworfen. Wir haben so gelacht. Ne, und solche Sachen. Der Spielleiter übrigens auch. Solche Sachen haben wir halt wirklich weidlich gehabt. Habe ich von Zorn des Bären schon erzählt?
Ja, hattest du im ersten Teil.
Im ersten Teil habe ich davon erzählt, ne? Genau, ja, dann muss ich das nicht nochmal tun. Also dieser Knackpunkt wirklich ins Rollenspiel, also dieses Rollenspiel weg von diesem strategischen oder, keine Ahnung, ludologischen, gamistischen, das war wichtig für mich. Und dann, ich glaube, also ja, mein Knackpunkt war wirklich auch das Eintreten in die Baronsszene, als wir in der Spielrunde uns wirklich alle mit unseren Figuren beworben haben, ich mich auch. Und wir sind alle in unterschiedliche Ecken geraten, und dabei hat Nils Gaul, der diese Baronsvergabe oder Edelgütervergabe gemacht hat, hat auch wirklich ein ganz, ganz gutes Händchen dabei gehabt. Der eine Spieler kam mit seinem Baron nach Tobrischer Baron. Der andere war eben ein Edler in seiner Baronie, und ich bin mit meiner Baronin damals nach, ich glaube, es war auch eine Edler, die fing als Edler an, nach Almada gekommen, weil aus meiner Bewerbung, meinem Stimmungstext eben deutlich wurde, dass ich auf was anderes stehe als die anderen beiden. Ne? Die anderen waren so ein bisschen irgendwie bodenständig, mittelalterliche Fantasy und ich war mehr so Politik, Intrigen so. Und landete ja, dann gut. In Almada ne, mit meiner Baronin und das passte halt alles ganz gut. Und das war für mich ja wirklich so der Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich diese Community eigentlich weg von der Spielerin erst kennengelernt.
Okay. Tom, also Götter müssen mal auf Toilette, haben wir gelernt. Was ist ja auch nur menschlich. Nein, was ist bei dir? Was hast du erlebt oder an was erinnerst du dich?
Tatsächlich ist es so, was hat ich war jetzt nie in der Baronie-Szene zum Beispiel halt wie aktiv. Ich habe das immer eher so ein bisschen von aus der Warte. Fanzine-Autor, dann was halt auch für andere Verlage geschrieben, was halt, weil es auch nicht die Gelegenheit gab, was halt wirklich jetzt bei DSA mitzuschreiben. Aber ich habe das immer als eine Verpflichtung, was halt gesehen. Und als damals Uli starb und ich dann auch dann den letzten Teil mit Hatma schreiben durfte, der 7 gezeichneten Kampagne und was halt, das war schon, also ich merkte, das ist irgendwie so, das ist jetzt wichtig. Ja, so, und ich habe also mir dann eigentlich auch immer wieder auch später in der Redaktion immer die Abenteuerjobs quasi halt wie gesucht, wo es jetzt wieder um irgendwas ging, ja, also wo ich dachte, okay, das ist jetzt wichtig für Aventurien, so, und es gibt natürlich viele kleinere Anekdoten, die ich insbesondere auch mit meinen lieben Autorenkollegen oder den Leuten, die ich natürlich auch so getroffen hatte, weil ich auch bei Live-Rollenspielen und was halt immer wieder erlebt hatte, aber wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, so irgendwas, was einen Impact, wie hatte es vor 2 Jahren erst gewesen, da war ich auf dem Nordcon, bin ja eigentlich regelmäßig auf dem Nordcon, ist ja quasi unser Hauscon auch, wo ich dann Workshops halt wie gebe, lese und so weiter und so fort. Schon, also eigentlich im Prinzip schon bevor ich in die Redaktion halt wie kam. So, und da hatte ich mich nach einem Workshop, hatte ich mich so mit einem halben Dutzend Leuten halt wie unterhalten und da stand da ein Teilnehmer dieses Workshops stand etwas entfernt mit seiner Freundin und dann irgendwann, ich wandte mich ihm zu, weil er wirkte so, als ob er warten würde und dann kam er nur, nee, meinte er, ich wollte dir nur sagen, deine Arbeit hat Bedeutung, dreht sich um und geht. Und ich war,
schön.
Ja, ich war völlig verblüfft. Also es war wie so, wo ich dachte, ich konnte kaum was sagen, außer danke, ja, so. Aber das hatte mir dann nochmal nachdrücklich deutlich gemacht, das ist wichtig für viele Leute, ja. Und auch die Mühe, die du da reingesteckt hast, das ist ja jetzt nicht nur so, weil ich sage, oh, ich will jetzt, dass die Leute mein Abenteuer loben und so weiter. Das ist wirklich so das Empfinden nochmal da gewesen, was halt wirklich was Vernünftiges abzuliefern. So, und auch heute noch, auch heute die Community, die ist total herzlich, freut sich, also kriegt es auch bei vielen jüngeren Spielern, also wir haben es vorhin mit dem Alter halt eh gehabt, es sind auch ganz viele wirklich jüngere Spieler wieder dabei, ja, bitte vergessen jetzt nicht, was halt nur, weil jetzt auch viele sowas halt wie durch Familie und wie auch immer vielleicht nicht mehr zum Spielen kommen, darf man nicht vergessen, dass unfassbar viele DSA-Spieler auch halt die nachströmen, die von denen ganz viele wirklich akribisch hinterher sind, die Geschichte Aventuriens auch zum Teil mitzuerleben, die dann die bei Hall wieder anfangen und versuchen, was halt die wichtigsten Abenteuer zu spielen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was halt, das ist so eine Einzigartigkeit, was halt, die du eigentlich bei nichts anderem das halt erlebst. Ja,
ja, also, erinnerst du dich an die beiden jungen Spieler jetzt auf dem Nordcon dieses Jahr, die nach der Orkenspalte,
oh ja,
nach der Litpack-Runde kamen und stimmt, noch mit uns gesprochen haben, die waren so zauberhaft.
Ja, die waren so sweet, was halt wie, das war, die sprachen uns auf dem Nordcon-Gelände halt wie an, so, du bist doch, ne, und was halt, du bist doch der Thomas Finn und du bist Lena Falkenhagen und so weiter, so, und ich halt, guck dir an, was halt, oh, du hast mich erkannt, was halt, da kam irgendwie so ein, ja, natürlich, als Fan, ja, so, und das ist so, wow, weil also eigentlich gerade in der Alterskohorte erwartest du wieder eher, dass die, keine Ahnung, World of Warcraft oder auch zu anderen Spielen, die vielleicht auch mal gefunden haben, was halt die bunter und schriller und was halt sind, und das ist toll, ja.
Ja, das ist, in meinem Kopf sind alle DSA-Spieler unseres Alters, und das stimmt halt einfach gar nicht, ja. Und dieser eine junge Mann, der sagte dann nach dieser Litpack-Runde, die wir auf dem Nordcon gespielt haben, also wir haben ja auch ein Let's Play-Format oder ein Actual-Play-Format, sagt man, glaube ich, wo wir eben Rollenspiel auf der Bühne oder im Video spielen. Und der sagte hinterher, Lena, ich wollte mich mal bei dir bedanken dafür, auch für deine politische Stimme in Social Media. Dass du immer sagst, was läuft irgendwie. Und dass du immer gegenhältst, wenn jemand irgendwie rechtsradikalen Bullshit verzapft. Entschuldigung. Ich hoffe, man darf in eurem Podcast fluchen.
Absolut. In dem Fall ist das angebracht, ja.
Siehst du, genau. Und das hat mich so gerührt, weil das war ein wirklich ganz junger Mann, 15, 16, 17 Jahre alt. Und der schaut sich auch, also der braucht solche Vorbilder. Und deswegen machen Tom und ich das ja auch, diese Stimme in Social Media zu erheben und dagegen zu halten. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist deswegen ziehst du dir diesen ganzen Ärger teilweise an und es lohnt sich.
Ja, finde ich gut, ja. Vielleicht nochmal so konkret rein ins Spiel selber. Gibt's so DSA-Charakter, wo ihr sagt, das ist den spiele ich am liebsten oder mit dem würde ich vielleicht gerne auch mal ein Abenteuer erleben? Habt ihr da so Folien?
Ja, das ist lustig, das werden wir übrigens häufiger mal gefragt.
Das ist ja schön, dass wir das dann auch tun.
Nein, aber es scheint ja offensichtlich auch irgendwie eine Frage zu sein, die interessiert.
Ja. Für uns als Spieler selber ist natürlich wichtig, was sind denn so unsere, ich hätte mal gesagt, unsere Helden. Also nein, also in dem Fall, damit meine ich natürlich euch, nein, also die Leute, mit denen wir jetzt so zu tun haben, die auch viel mit DSA gemacht haben und die geprägt haben, was sind denn so deren Lieblings-
Tatsächlich,
Charaktere irgendwie.
Tatsächlich ist es so, ich habe immer mehr gespielleitet als tatsächlich gespielt. Hm. Und ich habe also relativ selten gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch bei DSA. Ich hatte ganz früher, als ich dann 84 DSA kennenlernte, habe ich eine Zeit lang was halt einen Elfen gehabt. So, und aber tatsächlich, wenn ich heute, also jetzt Fantasy spiele, weil wir spielen ja noch so unfassbar viel anderes Zeugs, ist so, dass ich da sehr gerne klassische Rittercharaktere halt die Spiele. So, also ich spiele gerne einen klassischen Ritter. Einfach jemanden, was halt, wo sich der Spielleiter auch darauf verlassen kann, dass er auf der richtigen Seite halt nicht steht, ohne Schnickschnack. Tatsächlich, ich habe auch Interesse oder kann mir auch gut vorstellen, was halt die Magier halt mit zu spielen. Das ist eigentlich exakt auch schon, wenn du an Fantasy denkst du natürlich auch ein bisschen an Zauberei und muss euch sagen, gerade die DSA-Magier, so richtig klassisch mit Zauberstab und allem, was dazugehört, was halt, ja, das habe ich immer super toll gefunden. Aber das sind auch immer wieder Figuren, da finden sie aber ganz schnell in die Spieler, die das halt auch gerne mögen. Aber so einen ganz klassischen, geradlinigen Ritter. Da komme ich immer wieder, aus dem Live-Rollenspiel komme ich drauf zurück. Und das halt. Ich weiß nicht warum. Und danach würden wahrscheinlich folgen irgendwie so Elfen unter den Geweihten, Fex-Geweihter. Ich habe auch schon mal Firun-Geweihten halt gespielt. Also ich habe an vielen irgendwie Spaß. Aber wenn es so um so einen, sagen wir mal, Convenient-Charakter gibt, und das halt, dann der Ritter.
Ja, bei mir ist das anders.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, nein, also ich habe, glaube ich, auch meine Ritterin gespielt, aber wenn ich zu Spielcharakteren greife, ich mag halt, also Tom ist eher der Plotspieler auch, ich glaube, deswegen liegen dir die Ritter, die straighten Rittercharaktere so, und ich bin eher die Konfliktspielerin, das heißt, ich mag die Reibungsflächen in der Runde selber und deswegen spiele ich gerne den Kontrapunkt, also um mal mit Shadowrun zu reden, wenn alle die Straßensamurais spielen, dann spiele ich gerne den Konzerner. Und insofern, ich habe Hex und Schwarzmagier sehr gerne gespielt, Fex-Geweihte natürlich auch. Ich habe auch eine Ronra-Geweihte gespielt und habe da wahnsinnig gerne, ne, die Isla von Schattengrund, also die Amazone ist ja meine Figur ursprünglich, habe dort es geliebt, eben in diese Reibungsfläche reinzugehen, dass die Götter Dinge von ihren Geweihten verlangen, die man als Mensch eigentlich nicht liefern kann, weil sie der menschlichen Natur nicht entsprechen. Sowas mag ich gerne. Und in letzter Zeit habe ich schreckliche Lust, meinen Allan Fahner Schwarzmagier Navar vom Rabenstein wieder zu spielen, den ich früher sehr, sehr viel gespielt habe. Das ist ein recht düsterer Charakter, aber gar nicht so ein klassischer Nekromant oder sowas, sondern tatsächlich eher ein Leibwächter, der eben in allanfanischen Diensten noch steht. Und da hätte ich schrecklich viel Lust dazu. Aber DSA leite ich tatsächlich auch mehr, als dass ich es spiele.
Ein Goblin aus dem Bornland. Stimmt.
Das macht Spaß. Ja. Ich habe mal eine kleine Goblin-Kampagne geleitet. Das war großartig, wenn sich alle am Tisch zum Affen machen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es ist tatsächlich witzig. Also wenn ich bei mir noch mal überlege, es ist, glaube ich, egal, selbst bei D&D, wenn ich mal einen Druiden spiele, also mal eigentlich was ein bisschen Magisches, es ist dann irgendwie ein Gestaltwandler, der dann doch kämpft. Also bei mir sind es irgendwie doch irgendwie okay. Wird's immer irgendwas Kämpfendes. Und ich weiß gar nicht, Olaf, da wechselt es viel, ne? Also Zwerg, Magier, dies, das.
Ja, Magier bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund von. Also speziell bei DSA fand ich, also bei DSA 5 finde ich, jetzt geht's einigermaßen, aber fand ich bei DSA immer sehr, sehr, sehr zäh zu spielen selber. Also und auch manchmal sehr frustrierend, aber das ist, glaube ich, auch nicht nur bei DSA so, das ist auch bei anderen Systemen so. Ich bin da mehr bei den einfachen Charakteren, so wie Zwergen. Ja, die Zwergen sind immer gut.
Ja, das darfst du aber auch nicht so laut sagen, dass die einfach sind.
Ja, einfach im Sinne von einfach, ja, einfach gestrickt. Das ist, da komme ich gut mit klar. So, nein, also Zwerge können auch natürlich sehr, sehr vielschichtig sein. Das sieht man ihnen nicht immer an, aber ich versuche das natürlich dann auch immer so ein bisschen so zu machen, ja.
Oder erinnere ich mich an eine schöne Szene von einem Hannover-Spiel, wo ich irgendeinen Workshop gemacht habe über, keine Ahnung, Zukunft Aventuriens oder Abenteuerkampagnen oder so. Und hinterher kam auch damals, ich weiß nicht, wie lange ist Hannover spielt her, ist ja auch schon über 20 Jahre. Damals kam ein junger Spieler auf mich zu und sagte, Lena, ich muss dir mal was sagen. Ich sagte, okay. Ja, also du hast ja goldene Blüten auf blauem Grund geschrieben und da kommen ja auch diese Zwerge vor und die reiten auf Ponys. Ich sagte, ja. Also dazu muss man wissen, ich bin Reiterin. Ich habe früher viel geritten, auch auf Ponys. Und diese Zwerge, die ritten eben auf Ponys, wie Zwerge das so tun, weil sie kurze Beine haben. Richtig. Und da sagt, ja, also, dass die Zwerge da, du hast das beschrieben und da steht, dann zuckelten die Zwerge auf ihren Ponys davon. Das hat die nicht. Also dann haben meine Mitspieler haben die danach nicht mehr ernst genommen, weil die da so rumzuckeln. Und wer mal auf einem Pferd gesessen hat und auf einem Pony gesessen hat, weiß ganz genau, dass Ponys halt einfach zuckeln. So, die haben so kurze Trippelschritte, das ist, man kann es nicht anders nennen.
Das ist schon so, ja.
Ja, die zuckeln halt. Und das fand ich aber ein bisschen niedlich, dass irgendwie so ein einziger Vokabel den Leuten offensichtlich den Eindruck des Zwergenvolkes ruiniert hat.
Ja, da komme einem mal ein Zwerg auf dem Pony mit seiner Streitaxt zuckelnd entgegen. Das ist dann gar nicht mehr so niedlich. So niedlich.
Das kann durchaus gefährlich sein, wenn man so einen Zwerg auf seinem Pony nicht ernst nimmt. Also da muss man schon aufpassen. Das möchte ich wohl auch sagen, ja.
Aber ich mag es halt, wenn sich Figuren auch manchmal nicht ernst nehmen. Insofern.
Ja, da muss ich auch sagen, das mache ich auch gerne. Deswegen bin ich auch bei Zwergen auch, weil ich auch durch die literarischen Vorbilder vielleicht so ein bisschen immer so den Eindruck hat, es gibt so viele, viele literarische Vorbilder bei Zwergen, wo man einfach so merkt, dass die eine sehr, sehr subtile, teilweise subtile Selbstironie haben und sich auch immer teilweise auch nicht so ganz ernst nehmen. Also ich mache das tatsächlich im Spiel dann auch nicht, das stimmt schon. Ja. Ja, wunderbar. Vielleicht noch zum Schluss so eine ganz kurze Entweder-Oder-Runde so.
Einfach
das so ganz schnell. Ihr müsst nicht einfach nur einen Begriff dann antworten, könnt auch ein bisschen was dazu sagen, aber wir versuchen so ein bisschen kurz zu sein. Kurz.
Ja, wir haben schon ganz schön lang geredet.
Ja, wir fangen mal bei Lena an, dann fange ich gleich mal an. So, was Computerschreiben oder Roman schreiben? Computerspiel schreiben oder Roman schreiben? Was ist.
Da setzt mich aber auf den Pott.
Das will ich gar nicht. Kannst du skippen? Eine Frage darfst du skippen.
Nee, ich will die nicht skippen. Ich finde beides unfassbar spannend und jeder, also verschiedene Stoffe brauchen verschiedene Formate, wäre meine Antwort drauf. Ich schreibe wahnsinnig gerne Computerspiele, weil ich sie im Team schreiben kann und so eine große Teammagie ist. Und da baut man mehr Welten, anstatt wirklich so episch lange Texte zu schreiben. Insofern mag ich das vielleicht sogar einen Zacken lieber, aber ich schreibe auch Romane wahnsinnig gern.
Mhm. Okay, danke. Fex oder Fex, ist auch wieder so eine Aussprachefrage, oder Hesinde?
Immer Fex.
Ja, das habe ich mir erst gedacht.
Sehr gut. Immer Fex.
Lab oder Pen and Paper am Tisch?
Ich habe nur eine einzige Runde, die so intensiv wird wie Live-Rollenspiel und das ist meine Jahr des Feuers-Runde. Also da haben wir wirklich dann irgendwie, wenn die eine bestimmte Musik hören, sitzen die wie alte Veteranen am Tisch. Und eigentlich meistens eher Lab als Tischrunde, weil es ist intensiver.
Frühmittelalter oder High Fantasy?
High Fantasy. Am liebsten Spätmittelalter, aber egal.
So, jetzt zitiere ich eine DSA-Box, aber ich formuliere es leicht um Schwert oder Zauberstab.
Zauberstab.
Sehr schön.
Ja.
Und vielleicht noch so lieber Weltenbau oder konkret so Dialoge schreiben?
Weltenbau.
Sehr schön. Ja, danke schön. Das ging ja wirklich ruckzuck. Ja. Ganz hervorragend.
So, lieber Dennis. Tom, jetzt wird's schwer. Also die erste Frage ist, glaube ich, einfach. Also, oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Chicago oder Hamburg?
Um das mal aufzuklären, ich bin in Chicago geboren und ein halbes Jahr später sind meine Eltern nach Deutschland zurückgezogen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Amerika.
Doch so schnell. Alles klar. Dich verbindet was mit John Hughes. Ne? Der auch aus Chicago stammt und tolle Geschichten erzählt hat. Und
da gibt es viele gute andere Autoren auch noch, aber
ja, das stimmt.
Ein bisschen sowas halt, ich glaube, die erste Rezension, die ich damals bei Funko des Kronos, das ist der historische Hamburg-Roman, hatte, da war der Rezensent, stammt, glaube ich, irgendwie aus Berlin, und der meinte, er war völlig verblüfft, wie man einen historischen Roman schreiben konnte, ausgerechnet zu so einem abseitigen Gebiet wie Hamburg 1842 als Amerikaner. Ja. Habe ich mir auch meine Biografie nochmal angeguckt und nochmal ein bisschen ergänzt.
Ja, nicht schlecht. Das nächste haben wir eigentlich, glaube ich, auch schon fast, Abenteuer schreiben oder leiten?
Das ist jetzt unfair.
Kannst auch beides sagen.
Beides tatsächlich, weil ich ein Abenteuer schreibe, dann habe ich sofort die Vorstellung, wie ich das auch leiten möchte.
Mhm.
Oh, und das eine geht mit dem anderen konform.
Okay. Dämonenschlacht oder höfische Intrige?
Höfische Intrige.
Okay, interessant. Fluch oder Prophezeiung?
Prophezeiung.
Okay. Impro oder klarer Plot?
Klarer Plot.
Aha.
Aber
Lena nickt auch. Okay. Tragödie oder Happy End?
Tatsächlich Happy End, weil mir ist dieses Stereotyp, oder nein, das ist so, das Happy End ist das Allerschwerste zu schreiben überhaupt. Worüber machen sich so viele Leute keine Gedanken, weil ein Happy End kann so süßlich werden. Und deswegen, und das ist auch der Grund, warum dann viele zu dem Einfachen greifen und eine Tragödie draus machen. Das ist immer ganz einfach. Du lässt einfach den Helden versagen, du lässt den Helden sterben oder seinen besten Buddy, seinen Geliebten, seine Geliebte, wie auch immer, und du hast die Tragödie, ohne dass du irgendwie großartig was machen musst. Aber schreib mal.
Ich widerspreche, aber egal.
Schreib mal ein gutes Happy End, was nicht süßlich ist. Das ist die eigentliche Kunst.
Okay. Mhm.
Oh ja, Dankeschön. Das glaube ich. Ja, wunderbar. Dann haben wir das ja auch noch untergebracht, diese wunderschöne Entweder-Oder-Runde. Das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, ja.
Ich muss noch hinzufügen, dass ich in knapp einem Monat eine Hesinne-Geweihte auf dem Live-Rollenspiel spielen werde.
Oh, ja, so viel dazu.
Genau. Sehr gut. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Aber ich habe auch schon Flexgeweihte.
Hesinne-Geweihte ausgibt, oder?
Nein. Es ist eine Hesinde-Geweihte, die mit deiner Fex-Geweihten reist. Aber
nicht, kein Fex im Hesindepelz oder so.
Nein.
Nein, okay. Ja, interessant.
Ja, schön, wunderbar. Vielen Dank dafür, für die Antworten. Es gibt ja auch, vielleicht wer Tom auf Instagram zum Beispiel folgt, der hat es vielleicht schon gesehen. Es gibt ein Gewinnspiel, und zwar speziell zum dritten Band eurer Reihe. Tom, vielleicht magst du da auch noch mal darauf hinweisen, weil das möchten wir an der Stelle natürlich auch gerne dann auch noch mal erwähnen und noch mal so ein bisschen in die Welt hinaus posaunen.
Ja, das mag auch sein, dass es vielleicht auch in den vierten Band auch mit reingreift. Das müssen wir mal schauen. Aber tatsächlich ist so im Band 1 und Band 2, da haben wir uns den Spaß gemacht und haben zwei Freunde von uns verewigt. Und der eine Flo, der taucht dort auf in Gestalt eines Wirtes. So, und in Falkenwind. Und das ist der gute Flux, und der ist auch so namentlich benannt, und der reist tatsächlich mit einem Mittelalterschenkel über Mittelaltermärkte.
So, auch in Essen zum Beispiel. In unserer
Zeit, wie den verewige ich doch. Im zweiten Band haben wir das mit unserer lieben Testleserin und Social-Media-Expertin Wiebke halt wie gemacht. Die taucht dort was halt wie in Gestalt von Maga Wigberta Beiran was halt wie auf. So, und dann sind wir auf die Idee gekommen und gesagt, ach Mensch, was halt, das macht doch Spaß, sowas halt, warum bieten wir das nicht einfach mal den DSA-Fans an? Ja, dass die uns was halt wie, wenn die eine gute Erklärung haben, ob die ergreifend oder lustig ist, was halt, dass wir ihnen das Angebot machen, dass sie ihre Figur von uns in die Siambiala-Kampagne, also in die Romanform mit reinschreiben lassen. Und ja, das Angebot gilt bis zum 15.09., weil da müssen wir mal klären, was halt wie wen von wen wir geeignet halt wie als geeignet empfinden. Am besten vielleicht nochmal auf unseren Social Media Accounts bei Instagram oder Facebook was halt nochmal drauf schauen und ja, sich nochmal über die Teilnahmebedingungen informieren. Ist nicht so, jetzt nicht so kompliziert, aber das ist unser Angebot, was halt an wahre DSA-Fans sich verewigen zu lassen.
Und wo wir gerade beim Bewerben sind, wir sind am 25.09. bei Hugendubel in Hannover in der Bahnhofstraße. Das haben wir ja schon mal gemacht, da wart ihr beiden ja auch präsent im Publikum. Genau. Und werden dort eine Spielrunde leiten vor Publikum mit Teilnehmenden, die Lust haben, mit uns zu spielen. Das werden wir auswürfeln in der Tat. Und das letzte Mal habe ich ja ein Abenteuer in der Havanna-Unterstadt geleitet. Und dieses Mal darf ich verraten, dass Tom uns was leiten wird. Also insofern, wenn ihr das hört, ihr könnt noch Tickets kaufen. Das findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen. So @Lena Falkenhagen zum Beispiel auf Instagram. Oder ich glaube, du bist Thomas Finn.
Autor, ja.
Genau,
Tom Finn Autor. Genau.
Genau. Finn Autor bei Insta und Thomas Finn Autor, was halt wie bei Facebook.
Genau. Und da könnt ihr Tickets erwerben für den 25.09. bei Hugendubel.
Genau, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist sehr unterhaltsam gewesen, zumindest beim ersten Band. Und das wird mit Sicherheit mindestens genauso unterhaltsam, da bin ich mir ganz sicher.
Es war sehr lustig, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Das war in der Tat ein tolles Erlebnis und muss nochmal sagen, das ist wirklich was ganz Besonderes, das Angebot mit dem Gewinnspiel, also Teil eines Romans zu werden, das passiert nicht jeden Tag, also macht da auf jeden Fall mit und Lena hat es gerade schon gesagt, also wenn ihr jetzt nach diesen beiden Teilen auch der Meinung seid, diese beiden sind mega sympathisch und ich möchte noch mehr von denen hören und sehen, vor allen Dingen nach diesem Podcast, ja, sie sind ja auch bei YouTube zu sehen, bei Twitch und machen da ganz, ganz viel und was sicherlich auch dazu beiträgt, dass eben die DSA-Community oder auch die Fantasy-Community auch jung bleibt, ja? Dass man diese Kanäle bedient. Aber da kann ich auch nur empfehlen, geht zu Hugendubel oder zu einem anderen Live-Event, wo die beiden auftreten. Ich kann sagen, Olaf und mir, spreche jetzt mal für dich mit. Uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zweimal die Zeit genommen habt, dass wir so ausführlich nicht nur über euch, DSA und eure Siambiala-Kampagne, die Romane, sprechen durften und dass ihr uns ganz, ganz viele Einblicke gegeben habt. Das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür, ja.
Vielen Dank.
Ja, ihr da draußen, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Dann, wenn ihr jetzt der Meinung seid, wow, das müssen wir unbedingt mal hören oder lesen, kauft euch die Bücher. Wirklich empfehlenswert, ehrlich, ganz toll. Kauft euch beides, kauft euch das Buch, kauft euch das Hörbuch, wie auch immer. Unterstützt das. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und ganz, ganz tolle Romane in dem Sinne.
Dankeschön.
Ja, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.